als ich dir das erste Mal gesagt habe, warst du direkt so ultra unsupportive und warst so, Lenia, du bist überhaupt nicht monogam, du bist eine Nutte.
Ja. Würdest du schon sagen, Küssen ist dann Fremdgehen bei euch?
Auf jeden Fall.
Darf er mit anderen Frauen schlafen?
Ja.
Ja, aber du musst was anderes sagen, Lenia. Das, so klappt das hier nicht. Lenia, es ist wirklich Hopf und Malz bei dir verloren. Was machen wir denn jetzt? Wir müssen eigentlich mit jemandem reden, der monogam ist.
Ich finde Monogamie echt so eine komische Sache, fällt mir jetzt wieder auf. Und es ist so eine weirde Sache.
Warum machst du das?
Geliebte auf Zeit.
Mit Luisa und Lenia.
Ah, ja, ich bin schon ein bisschen müde. Aber wahrscheinlich wird mich das, was du jetzt gleich sagst, wieder so wach machen, dass ich wahrscheinlich hier gleich im Kreis tanze.
Soll ich dich einmal wach machen?
Ja.
Ich bin jetzt monogam.
Ich muss jetzt erstmal hier Ansage machen.
Es braucht jetzt irgendwie so, aber warte, können wir noch kurz so theatralische Musik einspielen?
Ich hoffe, Christi Tan, bitte. Okay, jetzt theatralische Musik. So wie so ein Donnerschlag vielleicht vom Himmel. Ich bin jetzt monogam und dann kommt so ein Donner, so boom.
Aber ich dachte auch, du bist jetzt direkt wach und bist direkt so, springst hier so auf und das Mikrofon fällt um. Also deine Reaktion einfach so.
Ja, weil ich keine Kraft mehr habe. So. Okay, ich hoffe, ich werde wach. Verzeiht es mir, wenn ich gerade nicht wach bin. Ich halte mich, ich bin heute irgendwie ein bisschen nicht wach. Okay, ich sage jetzt mal Hallo.
Ja.
Hallo, ihr hedonistischen und abenteuerlustigen Menschen. Wie schön, dass ihr hier seid zu dieser sehr tragischen Folge der heutigen Show mit Lenia und Luisa.
Zu dieser tragischen Folge.
Ich check gerade gar nichts mehr. Ich bin auch, ich habe auch beschlossen, dass ich es nicht checken muss, aber ich dachte, ich stelle dir trotzdem ein paar Fragen dazu. Aber was heißt jetzt monogam überhaupt? Wie, du bist monogam. Was ist monogam?
Also ich weiß auch noch nicht so ganz.
Ich weiß nicht, was monogam ist.
Ey, aber das stimmt wirklich ohne Witz. Also das ist jetzt schon mal so kurzer Vorwegnahme. Ich war jetzt ja wirklich so über 10 Jahre lang in Poly-Beziehung. Und es ist echt manchmal so, dass ich so ein bisschen so vergesse, so wie, stimmt, diese Sache darf man ja gar nicht machen, wenn man monogam ist.
Das
oder
stimmt
so.
Aber gar nicht. Als wir uns kennengelernt haben, 2019, warst du nicht in einer Poly-Beziehung?
Doch, da war ich in einer Poly-Beziehung.
Aber danach warst du nicht in einer Poly-Beziehung.
Ich war einmal ein Jahr lang, aber das ist...
Da warst du monogam.
Genau, ich war einmal ein Jahr lang monogam mit jemandem.
Und ich will dich daran erinnern, wie das geendet hat.
Ja, das kann ich mich noch sehr gut daran erinnern.
Wir reden später darüber.
aber ich würde das ehrlich gesagt trotzdem... Also,
jetzt sagst du, du bist ganz rot, ihr müsst es hier mal sehen.
Aber gut, das passt jetzt schon zu diesem, oh Gott, 1000 Vorwegnahmen und Schleifen, zu dieser... Definition von, was ist eigentlich, also wenn man zum Beispiel seriell monogam ist, ist man dann monogam oder, naja, keine Ahnung.
Ja, also wenn man es jetzt wirklich von dem Urschleim aus sehen würde, dann wären wir alle ja nicht monogam. Also außer die Leute, die mit ihrem ersten Partner für immer zusammengeblieben sind,
aber
bis sie sterben.
Ja.
Da kennst du jemanden?
Ja. Ein paar Leute kenne ich.
Echt? Ein paar?
Also nicht so super viele, aber von den Frauen-Retreats, da gibt es immer mal eine Frau, die mir das so erzählt, ja.
Okay. Ich kenne tatsächlich auch eine Person.
Mhm.
Die ist jetzt auch so alt wie ich. Mhm. Und bisher ist sie wirklich urschleimmonogam.
Ja.
Aber also sagen wir jetzt mal nicht, wir nehmen jetzt die serielle Monogamie mit rein. Also serielle Monogamie heißt, dass man monogam ist, bis man sich trennt. Und dann wieder monogam ist, bis man sich trennt.
Aber warte mal, also ganz kurz hier.
Und jetzt, was ist dieses monogam?
Also erstmal, genau, ich bin jetzt gerade monogam. So, das, vielleicht sollten wir das erstmal ganz kurz, also haben wir das jetzt schon, warte mal, das haben wir schon gesagt.
Du hast es schon gesagt.
Ja, das habe ich schon gesagt. Aber ich will irgendwie kurz nochmal dazu sagen, dass wir irgendwie vor ein paar Wochen oder Monaten, weiß ich gar nicht mehr, eine Folge aufgenommen haben, in der wir sehr überzeugt die Monogamie gebasht haben und gesagt haben, Polyamorie forever.
Oh mein Gott.
Und jetzt sitze ich halt hier ein paar Wochen später und sage so, ja, ich bin übrigens monogam.
Du könntest dich ja so die Bigotte Lenia nennen oder so als Firmenname.
Ja, als guter
Lenia
Firmenname.
Bigotta.
Genau, aber was ich auch noch dazu sagen wollte, so als Einstieg in die Folge, dass diese Poli-Folge, die wir halt damals gemacht haben, die kam irgendwie ganz gut an und Leute fanden das irgendwie richtig cool, dass wir da so über unsere Beziehungsideen und so geredet haben. Und dann war eh so, gab es den Wunsch, dass wir irgendwie mehr ja über so unsere Beziehungsvorstellung und so reden.
Und deswegen bist du jetzt monogam, damit wir diese
Folge
aufnehmen. Genau,
damit wir was zu reden haben. So. Aber ich fand damals dachte ich auch schon so, es wäre halt auch cool, mal so eine Gegensicht zu machen, weil es gibt ja auch irgendwie Argumente, die vielleicht für Monogamie sprechen könnten und so. Und da haben wir halt die Monogamie gebasht und jetzt wäre es cool, mal so eine, okay, was finden wir an Monogamie denn vielleicht cool oder so, ne? Und dazu kommt jetzt noch der praktische Faktor, dass ich jetzt gerade, ich würde sagen, also ich nenne es gerade immer, wenn Leute mich fragen, ich experimentiere gerade mit Monogamie. So, das könnte man auf jeden Fall sagen. Mhm. Deswegen ist einfach gerade ein guter Anlass, darüber zu reden.
Ja, so. Aber was ist denn jetzt diese Monogamie, von der du sprichst? Du darfst nicht andere Leute küssen, anfassen. Was sind jetzt alles so? Was ist da inkludiert?
Ja, stimmt. Ich erinnere mich gerade, als ich dir das erste Mal gesagt habe, warst du direkt so ultra unsupportive und warst so, Lenia, du bist überhaupt nicht monogam, du bist eine Nutte.
Ja. Genau. Und was ist eigentlich damit?
Ja. Okay, also warte mal, was im Moment gerade der Stand ist, dass ich gerade, also es gibt so, mein letztes Jahr war ja so lovermäßig, gab es ja so verschiedene Erfahrungen.
Da kann ich verweisen auf die Tarotkarten-Session, die wir gemacht haben. Und einer von diesen Tarotkarten-Session-Menschen ist jetzt auch die Person, mit der du monogam bist.
Ja.
Ist es die Person zu deinen Füßen, oder?
Ich sage mal nicht, welche Person. Und ich habe auch, also das hat sich jetzt tatsächlich in den letzten so 3 Monaten hat sich das so extrem intensiviert. Und ich habe im Podcast aber auch gar nicht so viel darüber geredet oder auch manche Sachen mit Absicht so ein bisschen schwammig gelassen, wer was ist und so, weil auch so um Privatsphäre Sachen zu schützen, weil die Person ist da so ein bisschen bedachter als ich zum Beispiel.
Alle sind bedachter.
Ich habe gar keine Privatsphärebedürfnisse. Genau, deswegen ist es jetzt vielleicht so, genau, ist es ja auch gar nicht so wichtig. Aber es gibt auf jeden Fall jetzt gerade eine Person, mit der es sehr intensiv ist und wo wir uns erstmal auf Monogamie geeinigt haben. Und okay, was bedeutet das? Das ist jetzt echt eine gute Frage. Was bedeutet das eigentlich? Also meinem Job kann ich weiterhin nachgehen. Offensichtlich, aber für mich ist das stand gar nicht zur Debatte so.
Was aber hat schon, er damit jetzt keine Probleme? Ist jetzt schon die erste Zwischenfrage.
Also es gibt Themen und es gibt andere Themen, die, glaube ich, ziemlich chillig für ihn sind, so mit meinem Job. Und genau, das wollte ich auch gerade sagen, so was zum Beispiel bei dem Job ist jetzt, was so ein bisschen zur Frage zum Beispiel steht, sind so Sachen, was ist mit so eigenen Fantasien, die ich habe, die dann Kunden mit mir machen. Also wenn es quasi nicht so darum geht, der Kunde hat eine Fantasie und bucht mich dafür, sondern es gibt ja auch, ich habe ja zum Beispiel so einen Stammkunden, der halt mega gern so sozusagen meine Fantasien so erfüllt.
Mhm.
Und das ist zum Beispiel jetzt schon so eine Frage, wo wir, glaube ich, noch so ein bisschen, noch nicht so ganz klar sozusagen sind, ob sowas dann zur Monogamie mit reinzählt oder nicht sozusagen. Das, weißt du, das sozusagen reine Dienstleistung ist sozusagen Tech so. Aber wenn das ein Bedürfnis von mir ist, dann, da gab es nämlich schon letztes Mal so ein Thema, dass ich da irgendwie sowas erzählt habe und er dann schon so war so, aber eigentlich würde er wollen, dass, also er hat Lust mit mir, diese Fantasien auszuprobieren, die meine Fantasien sind. So.
Also ich habe ja keine Rückenhaare, also fürs Protokoll. Aber wenn ich welche hätte, würden die sich jetzt aufstellen.
Okay, why?
Ich weiß nicht, ich finde das so schwierig, das so zu sezieren und zu sagen, so in da, du, es ist ja quasi schon fast so ein Ding von, es darf dir nicht gefallen.
Mhm.
Und das finde ich wirklich, also wenn ein Mann mich dazu bringen möchte, etwas zu machen, also wenn er sich freut darüber, dass mir etwas weniger gefällt und ich eine schwerere Zeit habe, das ist ja schon mal eine Red Flag. Also bei meinem Freund ist es ja zum Beispiel so.
Das war
sagt,
so süß. Boah,
das ist so gemein. Dein Freund und mein Freund.
Ja, genau, das war so richtig aber ich finde es richtig süß. Bitte red mal weiter.
Oh mein Gott, ich will das eigentlich gar nicht so darstellen.
Also ich finde es richtig
idealerweise,
gut.
Idealerweise
ist
es
zufällig
ja so.
Zufällig bei deinem Freund.
Zufällig ist es bei meinem Freund so. Aber idealerweise ist es ja so, dass die Person so sagt, hey, toll, dass du einen angenehmen und guten Abend hattest.
Mhm.
Und wenn ich sage so, oh, ich hatte einen Kackabend, weil die Person, die ich getroffen habe, hat mich übelst genervt, dann sagt halt idealerweise meine Partnerperson auch, boah, das tut mir richtig leid für dich, dass es so kacke war, und freut sich nicht insgeheim so, yes, die haben jetzt Gott sei Dank nur keinen Spaß gehabt. Das ist so ein bisschen der Punkt, wo ich schon so, das ist halt schwer, die Kurve da zu kriegen. Ne?
Also ich glaube, das würde ich sagen, ist bei ihm ganz klar so, dass er sich dann nicht freuen würde. Und zum Beispiel, ich habe ihm, ich erzähle ihm...
Also wenn
ihm,
du einen guten Abend hättest.
Nee, also er würde, wenn ich einen schlechten Abend habe, dann würde er niemals insgeheim auch so, dann würde er einfach nur so sich voll um mich kümmern und so.
Ja.
Aber es stimmt schon, die anderen Gedanken habe ich schon auch. Und es ist zum Beispiel so, wenn ich ihm jetzt, also ich habe ja manchmal so Dates, die mich so voll doll berühren, weil ich mich einfach sehr sinnvoll, sage ich mal, fühle, weil ich irgendwie ja sehr viel mit so sehr, sehr einsamen Menschen und sowas bin. Und dann habe ich halt auch voll den guten Abend, aber aus so einem Ding von... Ich habe das Gefühl, es macht Sinn, was ich mache, und das ist irgendwie wichtig so. Und dann fühle ich mich danach so voll berührt auch und so. Und da freut er sich dann halt auch so mit. Und ich weiß jetzt nicht, so wie ich es jetzt bisher erlebt habe, also mir das vorstelle, wenn ich jetzt so einen übelst geilen Sex gehabt hätte und ihn dann so detailmäßig davon erzählt, ich glaube, das wäre für ihn nicht cool.
Ja, das ist jetzt, kann ich mir gut, also würde ich auch nicht erwarten von einem Partner. Auch jetzt für meinen Partner ist das jetzt auch nicht so, dass er das jetzt hören will. Genau.
Aber ich sag mal so, das ist gerade noch so, wo wir noch so am Aushandeln sind, was wäre jetzt sozusagen monogam und was nicht. Also so dieses, wenn Wünsche von mir kommen, ist es dann sozusagen noch monogam, so, ne, genau, in der Sexarbeit. Genau, aber sonst ist Sexarbeit irgendwie klar, dass es kein Problem ist. Und was haben wir noch für Deals? Also genau, eben kein Sex, kein Küssen mit anderen. Und ich weiß auch schon von ihm, aber da haben wir jetzt noch nicht so explizit drüber geredet, aber er hat auf jeden Fall mal gesagt, dass für ihn in einer monogamen Beziehung würde er zum Beispiel auch nicht mit einer anderen Frau in einem Bett schlafen, selbst wenn es irgendwie rein platonisch wäre oder so.
Schläfst du manchmal mit anderen Leuten rein platonisch in einem Bett?
Ja, das ist zum Beispiel noch so eine Sache, also...
Stimmt, mit deinem anderen Ex-Partner.
Ja, wobei ich mit dem jetzt auch... Aber mit dem könnte ich mir das zum Beispiel gut vorstellen oder fände es auch schön. Oder ich habe auch so einen Freund, den ich schon ganz viel, also mehrere Jahre kenne. Und manchmal haben wir was miteinander und manchmal nicht. So, aber vor allem auch, wir haben manchmal nichts miteinander, weil er gerade monogam ist oder ich gerade monogam oder wie auch immer so. Und aber selbst wenn wir nichts miteinander hatten, haben wir oft so viel gekuschelt und auch in einem Bett zusammengeschlafen und so. Genau, und sowas wäre zum Beispiel für mich, ja, da müsste ich nochmal, also drüber nachdenken, ob ich darauf verzichten wollen würde, so. Genau, aber das heißt, ich glaube, erstmal könnte man sagen, wir sind so, ja, halt so monogam, wie man sich so vorstellt.
Wie ist das mit Tanzen? Du gehst doch eigentlich immer so Bachata tanzen, oder ist das jetzt vorbei, die Phase? Das ist doch auch voll sexy und eng.
Ja, also ich glaube, er ist schon manchmal so ein bisschen nervös, aber auch, weil er weiß, dass so Ex-Lover von mir auch da sind.
Halt Berlin ist Linias Ex-Lover.
Mit dem ich aber nichts mehr habe. genau. Ja, ich glaube, es ist für ihn jetzt auch nicht so das Allereasieste. Und ich glaube, er müsste mich jetzt auch nicht unbedingt dabei sehen, wie ich mit Leuten Bachata tanze.
Oh ja, da würde ich auch eifersüchtig werden, wenn mein Partner mit irgendjemandem Bachata tanzen würde.
Aber
es ist ja auch so ein Ding mit... Das ist ja jetzt schon ein bisschen... Aus der Reihenfolge, wenn ich das jetzt kurz sage, aber wenn ich sage, ich wäre dann auch eifersüchtig, wenn mein Freund mit jemandem Bachata tanzen würde, heißt ja nicht, dass ich deswegen dem verbieten wollen würde, Bachata mit jemand anderem zu tanzen. Und ich würde nur sagen, ich bin dann sehr eifersüchtig. Und dann würde ich aber trotzdem sagen, mach halt, aber ich bin dann trotzdem sehr eifersüchtig. Und dann muss ich halt irgendwie nochmal gekuschelt werden oder so. Und dann, manchmal ist es ja total wichtig, diese Eifersucht auch zu erleben, damit man auch sich mit der Möglichkeit konfrontiert, dass man auch vielleicht nicht mehr mit der Person irgendwann zusammen ist oder dass man die Person einfach morgen immer noch hat oder so.
Ja, voll. Also ich finde auch, das kommt mir so vor wie so eins der grundlegenden Unterschiede zwischen Menschen, die sich für Monogamie oder Polyamorie oder so entscheiden. Und ich bin ja aus dem Grund eigentlich auch, würde ich sagen, vom Grundsetting her bin ich halt Polyamor, weil ich halt so dieses, genau, weil für mich halt Gefühle immer nicht ein Grund sind, Dinge nicht zu tun oder dass ich von meinem Partner will, dass er sie nicht tut, sondern für mich ist immer so, ich erwarte von meinem Partner, dass er, wenn ich schmerzhafte Gefühle habe, dann für mich da ist. Aber ich erwarte nicht von meinem Partner, dass er verhindert, dass ich schmerzhafte Gefühle habe. Und ich glaube, und das sind, glaube ich, beides, ist, glaube ich, so ein unterschiedliches Mindset, wo man entweder das eine oder das andere hat oder so. Ah, das finde ich auch gerade interessant, wo ich es gerade gesagt habe, will ich das einmal nochmal so deutlich sagen, mit diesem irgendwie denke ich, also ich würde mich immer noch als polyamore Person beschreiben und bin aber jetzt gerade monogam und vielleicht bin ich für den Rest meines Lebens monogam, aber würde mich irgendwie trotzdem noch als Polyperson beschreiben. Mhm. Ich habe das so ein bisschen mir überlegt oder ich finde, das hat für mich so Ähnlichkeiten, wenn ich mir vorstelle, ich bin irgendwie bisexuell oder so und bin jetzt aber gerade so mit einer Frau zusammen und bin vielleicht auch für den Rest meines Lebens mit dieser Frau zusammen, aber würde, bin halt trotzdem, bin ich ja trotzdem bi, auch, auch wenn ich aktuell und vielleicht sogar für immer mit einer Frau zusammen bin. Und so fühlt es sich für mich halt auch an, so dieses, es gibt gerade Gründe, warum ich sage, ich habe irgendwie auch Bock auf Monogamie, aber trotzdem würde ich so sagen, wie so mein Grundsystem, meine Sexualität ist sozusagen poly oder so.
Es gibt auch diesen Begriff, kennst du das, das heißt zum Beispiel Poly-Single. Das Leute sind poly, aber sie sind gerade Single, sie haben gerade niemanden.
Ich kenne das, die Definition davon anders, aber...
Wie kennst du die?
Ich kenne es so, dass Polysingle bedeutet, also habe ich mich nämlich auch mal definiert, dass die, man, sozusagen die Primärbeziehung, die man hat, ist Single sein und man hat aber trotzdem auch noch Partnerschaften, aber sagt sozusagen, meine Primärbeziehung ist mein Single-Dasein.
Ah, okay. Das ist auch interessant. Ja, es kann auch das heißen. Ich weiß es gerade gar nicht.
Ja, ich bin mir ziemlich sicher, dass es das heißt, aber...
Okay, also die Definition von Monogamie ist, für dich, dass du deinen Job machst, dann kommt dann noch die Frage dazu, ob
und der Job hat dann aber mehr Dienstleist. Also genau, schon so ein bisschen so dieses, es geht dann mehr darum.
Weil ich finde eigentlich auch, wenn mich jemand fragt, was ist das, was du dir wünschst im Job, ist es auch oft so, dass es eine Dienstleistung ist, das zu sagen. Und manchmal ist es sogar viel schwieriger zu sagen, was ich jetzt will, als einfach die Dienstleistung zu machen für den anderen. Das ist teilweise ja viel schwieriger.
Ja, boah, das ist so, das ist jetzt so richtig so off-topic. Vielleicht müssen wir darüber mal eine extra Folge machen, fällt mir auf, weil ich habe nämlich tatsächlich einer meiner privaten Lover, war nämlich mal bei Sexarbeit drin und der hat mir dann so erzählt, dass er halt so die vorher so gefragt hat, was sie denn mag und sowas, weil ihm das so voll wichtig war, dass es ihr Spaß macht. Und da meinte ich halt so, ey, übrigens, das ist übelst nett von dir und es kommt so voll aus der süßen Haltung, aber das macht für uns den Job eigentlich viel irgendwie anstrengender.
Viel schwieriger.
Und er hat es auch nicht so ganz verstanden. Und ich verstehe es auch, dass er es nicht so ganz verstanden hat. Aber irgendwas daran ist schwieriger, sozusagen eine Dienstleistung zu machen und dabei auch noch mir selbst. Also das ist so eine doppelte Dienstleistung.
Ja,
irgendwie so. Und,
weil ich meine, vielleicht ist die Ursprungshaltung, dass diese Frau einfach gar keinen Bock hat, mit dir Sex zu haben. Und dann ist es halt schwer zu sagen, ja, machen wir das, worauf du Bock hast. Weil am Ende sagt sie
dann
ich würde
nach Hause und guck Fernsehen.
Ja, ein Buch lesen auf der Couch.
Ja. Und das kann man aber nicht sagen, weil das ist ja nicht die Dienstleistung.
Genau.
Das heißt, du musst dann überlegen, innerhalb dieser Dienstleistung, worauf habe ich Bock? Also, aber
dann kannst du da nicht so zugreifen drauf manchmal.
Ja, genau.
Ja, ich kann das voll gut. Also für mich ist das auch am einfachsten, wenn ich so jemanden treffe, der so sagt, ich wünsche mir erstmal mega langen Blowjob und dann möchte ich diese und diese Sache mit dir machen und ich hätte voll Bock, dich zu fesseln und ich hätte voll Bock, das zu machen. Da gehe ich dann voll drauf ab und denke mir so, yes, genau, ich freue mich so doll über diese ganz klaren Ansagen, was du willst und so. Ja.
Ja.
Okay.
Okay.
So viel zu dem Off-Topping-Nerding. Ich glaube, es gibt ganz oft so Sachen, die nur unter Sexarbeitenden die man sagen kann und andere Leute, die Sexarbeit machen, sagen so, ja, kenne ich
sofort,
fühle ich, check ich.
Ja.
Aber ich glaube, ganz viele Außenstehende würden checken das gar nicht so. Ne?
Vielleicht müssten wir mal so eine Folge machen, so Dinge, die Sexworkers sofort checken, die Outside-Leute nicht checken.
Ja.
irgendwie sowas müssen wir uns mal überlegen.
Genau, okay, also du bist jetzt also in deiner monogamen Beziehung. Okay, also gut, deinen Job haben wir jetzt schon mal abgefrühstückt. Der ist nicht... Also der ist inbegriffen in der Monogamie. Das ist ja auch schon. Ich kenne aber auch ein anderes Pärchen, bei dem ist es auch so. Da ist die Person in einer monogamen Beziehung und macht Sexarbeit. Das ist auch bei. Ich glaube, ich habe schon noch eine weitere Person kennengelernt. Also ich kenne zwei Leute auf jeden Fall, die eine Beziehung haben, monogam und Sexarbeit machen. Mhm. Und das funktioniert auch voll, weil man kann das auch wirklich abtrennen. Mhm. Und dann habt ihr noch dieses, ihr dürft niemand anders küssen, dies und das.
Ja, interessant dazu ist auch. Ich zurzeit, aber das will ich auch nochmal ausdiskutieren, weil da bin ich, glaube ich, anderer Meinung. Zurzeit ist es auch Frauen und Männer. Also jetzt im Privaten, wenn die mal im Sex haben, betrifft sozusagen Männer und Frauen. Weil da gibt es ja auch oft so Leute, die zum Beispiel sagen, das andere Geschlecht ist okay. Also wenn ich ein Mann bin, dann darfst du mit Frauen rummachen. Oder wenn ich eine Frau bin, darfst du mit Männern rummachen oder Sex haben oder so.
Also gleichgeschlechtliches Fremdgehen quasi ist erlaubt.
Ja, oder vielleicht auch wenn man... in einer homosexuellen Beziehung ist, dann darf man sozusagen hetero, also anders.
So.
Also auf jeden Fall immer das andere, was man selbst ist.
Das finde ich aber irgendwie auch so, ich weiß nicht.
Ich finde das schon, also weil deswegen will ich es auch nochmal ausdiskutieren, weil das ist halt wirklich was, es ist halt einfach eine Erfahrung. Also es ist halt, wenn das kann halt mein Partner mir nicht bieten. So.
Aber ich
also,
finde, dass das so ein um den heißen Brei rumtanzen. Wenn ich jetzt mit einem großen, haarigen Mann zusammen bin, dann ist doch der Unterschied, ob ich jetzt mit einem kleinen, schlanken, nicht haarigen Mann fremd gehe oder ob ich jetzt mit einer großen, haarigen Frau fremd gehe. Ist doch eigentlich kein Unterschied.
Ja, voll. Aber deswegen bin ich auch insgesamt davon überzeugt, dass man einfach Poli sein sollte. Und wenn ich mit einem großen, haarigen Mann zusammen ist, dann sollte man doch mit einem kleinen, unhaarigen Mann Sex haben
dürfen.
Aber
warum, Lydia? Du bist doch jetzt monogam. Ja, reiß dich mal zusammen.
Ja, sorry, ich muss mich zusammenreißen.
Du bist jetzt hier seit einem
Aber
Tag
ich wollte dir einfach nur beschreiben, dass das ja so ist, dass es in vielen monogamen Beziehungen so ist, dass man sozusagen trotzdem diese Extra-Regel hat. Das ist ja schon bei vielen so. Ne?
Ja.
So. Und
ja, okay.
Ich glaube, für mich ist es nochmal okay. Also warum ich das nochmal so...
Lydia sucht diese Seitentür.
Ich glaube, ich kann dir sagen, was der Unterschied für mich ist. Also für mich ist ja so, gib mir irgendeinen Mann und ich weiß so, ja, okay, ich weiß halt, wie ich den krieg so. Und also für mich ist die Erfahrung mit Männern, irgendwie was zu haben, immer relativ ähnlich im Sinne von, wie ich mich dabei fühle, jemanden anzuflirten und so. Weil ich fühle mich eigentlich immer selbstbewusst. Und aber mit Frauen bin ich irgendwie eine ganz andere Person, weil ich mich direkt so denke, so nein, die findet mich bestimmt gar nicht toll. Und also weißt du, es fühlt sich so an, wie ich fühle mich dann anders. Und deswegen würde ich mir das irgendwie, und vor allem auch, weil ich da noch so viel zu lernen habe, weil ich habe das Gefühl, bei Männern bin ich halt so, ja, natürlich, ich weiß eh, was ich mache so. Und bei Frauen habe ich so das Gefühl, ich habe da noch so viel mehr so Komplexe, die, weißt du, die ich so abbauen müsste. So wie dieses, ich bin nicht gut genug oder so, genau, und deswegen habe ich das Gefühl, ich will das irgendwie nicht so gerne darauf verzichten, weil ich das Gefühl habe, ich kann da noch so viel innere Arbeit machen. So, weißt du, was ich meine?
Ja, also ich verstehe ja auch so ein bisschen, also ich bin ja zum Beispiel auch viel weniger eifersüchtig, wenn mein Partner was mit einem Mann hat, als wenn mein Partner was mit einer Frau hat.
Ja.
Aber das ist natürlich eine total lächerliche Nicht-Eifersucht, weil die Wahrscheinlichkeit, dass die Gründe für die Eifersucht, also Verlustangst, bla bla bla, eintreten, ist ja genauso hoch.
Ja.
Weil das ist ja auch ein anderer Mensch.
Ich kenne tatsächlich auch, ich kenne so drei Beziehungen oder sowas in meinem relativ nahen Umkreis, die in einer Hetero-Beziehung waren und dann hatte die Frau halt was mit einer anderen Frau und hat dann gecheckt so, irgendwie geiler als mit einem Typen. Und dann hat sie halt den Typen verlassen, so, und ist halt mit der Frau zusammen. Also das heißt so, vielleicht ist es sogar eine realistischere Verlustangst, die man hat. Aber man vergleicht sich halt irgendwie dann doch einfach weniger, glaube ich. Und dadurch ist es, glaube ich, für viele einfach leichter. So.
Das ist halt so ein anderes, so ein Ego-Ding, so ein anderer Typ hat in mein Revier gepinkelt.
Ja.
In deinem Fall im wahrsten Sinne des Wortes.
In meinem Fall, ja.
Okay, es gibt ja Definitionen von Fremdgehen, habe ich mal nachgeguckt. Ja. Du würdest schon sagen, Küssen ist dann Fremdgehen bei euch?
Auf jeden Fall.
Weil irgendwie, also bei der Sache, die ich gefunden habe, hieß es irgendwie nur von, ich glaube, 56% der Frauen und 40% der Männer haben gesagt, Küssen ist Fremdgehen.
Ja, das heißt, die andere Hälfte denkt irgendwie, Küssen ist kein Fremdgehen. Das finde ich irgendwie richtig crazy.
Check ich jetzt auch nicht so richtig.
Wie ist das für dich? Küssen, Fremdgehen, ja, nein?
Ja, ich bin jetzt schon so Poli eingefleischt, aber es gibt ja auch beim Poli Fremdgehen, wenn man zum Beispiel irgendwie sagt, diese Person ist jetzt erstmal... Ich möchte das jetzt erstmal nicht, dann kann man ja trotzdem, wenn man dann die Person küsst, obwohl man vielleicht gesagt hat, nee, wir machen jetzt nicht in unserem Arbeitsumfeld oder bei unseren Freunden oder so. Wenn ich jetzt sagen würde, keine Ahnung, ich möchte nicht, dass du was mit meiner Schwester hast oder sowas und dann würde mein Partner meine Schwester küssen, ey, dann...
Dann ist Fremdgehen, oder?
Dann ist das definitiv
auch besoffen auf einer Party?
Es ist ja immer noch Fremdgehen, man muss dann halt danach drüber reden. Das
auch
halt
ein Bussi? Besoffen auf einer Party, ein Bussi auf dem Mund beim Oktoberfest?
Das ist dann kein Fremdgehen. Küssen,
deine Schwester?
Ja, also wenn es so besoffen ist, Bussi so. Mua.
Ja, okay.
Ich bin nicht so der Bussi-Typ.
Ja.
Es gibt so Leute, die geben jedem einen Bussi auf den Mund. Das ist dir schon, also ich bin gar nicht so.
Echt?
Ich bin ein sehr distanzierter Mensch. Ja. Keine Bussis.
Du bist wirklich der distanzierteste Mensch, der mir jemals unter die Finger gekommen
ist. Aber ich finde schon, Küssen ist in einer monogamen Beziehung Küssen fremdgehen. Und auch in den Hollywood-Filmen, wenn da der Typ die andere geküsst hat, war es eigentlich immer ein Problem am Ende des Tages.
Ja. Und wenn Hollywood es sagt, dann ist es eigentlich wahr.
Ja.
Aber also zum Beispiel habe ich so eine Freundin, mit der ich manchmal mir so einen Bussi auf den Mund gebe zur Begrüßung.
Ja, stimmt. Ist das dann Fremdgehen?
Ich finde, die Intention zählt bei dem
Kuss. Du gibst ja einen Bussi auf den Mund. Das meine ich nämlich. Es gibt so Leute, die geben Leuten, die so mit denen befreundet sind, Bussis auf den Mund. Ich check das nicht.
Ja. Ich muss auch sagen, das haben wir auch erst angefangen, nachdem wir mal Sex miteinander hatten. Und ich finde sie schon sehr, sehr hot. Vielleicht ist es auch doch ein bisschen Fremdgehen.
Hä?
Also es ist schon so ein freundschaftlicher Kuss, aber es hat schon auch erst angefangen, als wir da mal was miteinander hatten.
Da musst du jetzt dann mit deinem monogamen Partner.
Habe ich ihm schon gesagt. Er fand es erst nicht so cool und dann glaube ich, okay.
Es ist ja alles hier wirklich, ich würde sagen, hier alles voller Schlupflöcher. Ihr schreibt mal unbedingt in die Kommentare, was ihr von Lenias Verhalten haltet. Findet ihr, Lenia ist überhaupt monogam oder tut ihr einfach nur so jetzt?
Okay, aber lass uns mal noch so ein paar, ich frage dich mal, okay, also was ist mit Schlafen im gleichen Bett?
Ob das Fremdgehen ist?
Ja.
Ich definiere Fremdgehen ja so, dass man etwas tut, was gegen eine vorherige Abmachung widerspricht.
Sagen wir mal, du bist, also stell dir doch mal jetzt vor, du bist so ein Otto-Normal-Verbraucherin.
So ein Otto-Normal-Monogamer.
Du bist halt in einer monogamen Beziehung und vielleicht hat man sogar nie darüber geredet, was jetzt genau da so, weißt du?
So. Ich glaube, dann ist es so, wenn es so mein bester Freund ist und das irgendwie so eine Art schon immer so ist und schon immer normal und irgendwie erwähnt man das irgendwann mal oder man von Anfang an weiß der Partner so, dass man dann manchmal mit denen im Bett schläft, dann ist es kein Fremdgehen. Aber wenn man dem Partner verheimlicht, dass man mit dem in einem Bett schläft und es dann irgendwie macht, dann finde ich, ist das schon Fremdgehen. Weil man hat ja so ein Regelkonstrukt und eigentlich ist ja für mich, also auch in einer offenen Beziehung kann man ja fremdgehen.
Ja.
Und da geht es eigentlich nur darum, haben wir bestimmte Sachen ausgemacht?
Ja.
Und wenn du dich gegen diese Sache verhältst und wenn ihr ausgemacht haben, dass wir zum Beispiel bei uns, ist so eine unausgesprochene Regel eigentlich, ich war noch nie in Paris. Und eigentlich würde ich gerne mal nach Paris, aber der Plan ist, dass wir als Paar nach Paris fahren, weil Paris ja so romantisch ist und wir wollen es zusammen machen. Das heißt, ich würde jetzt nicht irgendeine Buchung annehmen nach Paris oder mit irgendjemand anderem nach Paris fahren, als mit meinem Partner. Und wenn ich das jetzt machen würde, dann würde mein Partner sich total hintergangen fühlen. Und das wäre zum Beispiel dann Fremdgehen. Also,
ja. Also es kommt schon sehr darauf an, was die Intention ist und auf das Bauchgefühl, was man dazu hat.
Man weiß das schon, wenn man fremd geht, würde ich mal sagen,
ja,
oder? Man weiß es eigentlich schon. Da muss man sich selbst schon mal auf die Nase, an die Nase fassen. Ist denn so, würdest du sagen, dass so Flirten Fremdgehen ist? Also wenn man so richtig hart mit jemandem flirtet?
Oh, stimmt, das ist... Oh, oh shit.
Werbung.
Ich bin ja schon immer Fan davon, neue Sachen zu lernen und ich bin auch, seit ich es entdeckt habe, Fan von Beducated, eine Online-Plattform mit über 150 verschiedenen Online-Kursen rund ums Thema Sex und Intimität und Beziehung. Denn ich finde, wenn man eben lange Zeit nur mit einer Person Sex hat, dann ist es vielleicht umso wichtiger, sich ab und zu neue Inspirationen zu holen, damit man nicht in so eine, ja, irgendwann langweilig werdende Routine kommt. Und ihr habt ja bestimmt mittlerweile schon von mir gehört, dass es auf Beducated Workshops gibt zu verschiedenen sexuellen Praktiken, die man mal so ausprobieren kann, egal ob die jetzt eher so tantrisch-sinnlich sind oder in den Kinky-Bereich gehen. Und aber abgesehen von eben sexuellen Praktiken, die man mal ausprobieren kann, gibt es auch richtig coole Kurse, wo es einfach um Beziehungsführung geht. Und ich habe ein paar Kurse gefunden, die ich ganz gut fand. Teilweise natürlich auch wieder zum Thema offene Beziehung, wie man das denn hinkriegt, wenn man halt doch eine offene Beziehung haben will. Aber ich fand zum Beispiel auch die Kurse von Melanie Mittermeier ganz cool. Das sind auch Workshops auf Deutsch, falls ihr Englisch nicht so gut versteht. Und da gibt es zum Beispiel einen Workshop, der heißt Relationship Mastery. Und noch einen anderen, den ich auch gut fand, ist Relationship Refresh. Und da geht es einfach um so verschiedene Skills und Übungen, die man tatsächlich auch direkt als Paar machen kann. Ja, um zum Beispiel zurück in die Lust zu finden, wenn die ein bisschen eingeschlafen ist in einer längeren Beziehung. Oder eben einfach so allgemeine Kommunikationsskills, die man halt braucht, um eine gute Beziehung zu führen. Und das finde ich halt bei Monogamie besonders wichtig. Ja, damit man sich eben nicht einfach auf der Monogamie ausruht, sondern wirklich trotzdem noch an seiner Beziehung arbeitet. Und wenn dich das jetzt alles gar nicht interessiert, weil du eh gerade nicht in einer Beziehung bist, dann ist auch immer noch der Masturbation May. Das heißt, der ganze Mai, da geht's rund ums Thema Masturbation, also die Beziehung zu dir selbst. Und auch dazu gibt's gerade richtig coole Workshops auf Beducated, also zum Beispiel die Self-Pleasure Journey oder Guided Masturbation, wo du so richtig schön ruhig an die Hand genommen wirst, dir mal wirklich was Gutes zu gönnen. Das heißt, geh auf jeden Fall mal auf Beducated und schau dir mal an, was es da so gibt. Gerade kannst du deine Reise bei Beducated auch mit so einem coolen Quiz starten. Da kannst du so ein paar Fragen beantworten und dann werden dir schon ganz passende Online-Kurse vorgeschlagen, wenn du mit der Auswahl von über 150 Kursen erstmal überfordert bist. Das heißt, geh auf jeden Fall mal unten in die Shownotes. Da ist der Link zu Beducated und zu dem Quiz. Und dann kannst du dir deine ganz persönliche Roadmap zum sexuellen und Beziehungsglück zusammenstellen lassen. Und jetzt viel Spaß damit.
Werbung Ende.
Oh, die Frage ist halt auch, ist was Fremdgehen, was mich verletzen würde? Oder ich finde Monogamie echt so eine komische Sache, fällt mir jetzt wieder auf. Und das ist so eine weirde Sache.
Nee, nee, also, es hat jetzt gerade 20 Minuten gebraucht, ja, um dich davon zu ja,
das ist, also ich denke jetzt gerade wieder so, zum Beispiel bei mir ist ja auch immer so eine Polybeziehung. Was ich immer am schlimmsten finde, ist, wenn mein Partner was mit einer anderen hat und die nicht weiß, dass ich existiere. Weil ich bin halt immer, ich bin schon so eine nicht Löwenmama, aber so eine, ich will so, dass allen klar ist so, he's mine, weißt du, mein Revier, so. Mhm. Und dann bin ich relativ easy going. Also so, solange wie mein Partner sagt, hey, übrigens, das da nebenan ist meine Freundin, die liebe ich über alles so, und dann go for it, ne? Das heißt, wenn ich mir jetzt überlege, mein Partner, mit dem ich monogam bin, flirtet mit jemandem, dann würde mich das voll doll verletzen, weil ich denken würde, sie denkt jetzt ja, dass er nicht in einer Beziehung ist, weil sonst, weil deswegen flirtet er mit ihr, denkt sie. Und das ist dann die Sache, die mich irgendwie antickert, so.
Mhm. So, wenn er aber sagen würde, meine Freundin wartet noch, ich treffe heute Abend meine Freundin zum Essen.
Ja.
Und dann flirtet er relativ hart mit der, dann wäre es okay.
Ja.
Ja, check ich.
Dann wäre es für mich auch in einer monogamen Beziehung, ja, genau, es wäre auch so kein Fremdgehen, aber es würde mich halt verletzen, wenn er das macht. Also wenn er nicht sagt, dass er in einer Beziehung ist und mit jemandem flirtet. Aber es ist halt die Frage eben, ne? Das stimmt. Also bei Polyamorie ist halt bei allem klar, okay, irgendwas verletzt mich, dann müssen wir jetzt drüber reden und das irgendwie mich wieder beruhigen, ne? Und bei Monogamie heißt es jetzt, dass alles, was mich verletzt, er nicht mehr machen darf?
Nee, es heißt eigentlich nur, dass du dich jetzt gefälligst nicht verletzt fühlen sollst, weil es ja völlig normal ist, mit anderen zu reden. Und du sollst dich jetzt nicht so aufführen. Weil das ist ja das Ding bei Monogamie oder was ich manchmal ja auch an Monogamie so ein bisschen ätzend finde. Also bei manchen Formen von Monogamie, ne? Also es ist ja, andere Leute haben ja auch eine andere Kommunikation. Dass dann eben immer so eine Generalisierung erfolgt. So wird es halt schon immer gemacht und so wurde es immer gemacht und deine Gefühle sind jetzt gerade an der Stelle falsch.
Ja. Also das heißt, alles, was innerhalb der monogamen Grenzen ist, darf dich auch nicht verletzen.
Genau.
Ja, und das ist auch Kacke.
Und quasi, es gibt dann aber auch andererseits, also das mit dem Flirten ist bei mir auch so. Also ich will auch, und generell, ich will auch, wenn mein Partner mit einer anderen Person schläft, unbedingt, dass der erzählt, dass es mich gibt. Und dann finde ich es eigentlich am coolsten, wenn er noch erzählt, ja, und dann haben wir über dich geredet und wie toll ich dich finde.
Ja, stimmt, das ist auch mein
Und dann
denke
ich mir so, okay. dann ist alles entspannt. Also das checke ich voll. Aber zum Beispiel ist es ja auch so, dass manche Leute sagen, Pornos schauen ist Fremdgehen.
Stimmt.
Und da sich, glaube ich, da in der Hinsicht ist diese monogame Bubble relativ uneinig. Da gibt es so Leute, die sind so richtig krass, so Pornos gucken ist ja auf jeden Fall Fremdgehen. Und dann gibt es so Leute, so wie so laissez-faire-mäßig. Und die Leute, die sagen, Pornos gucken ist Fremdgehen, die sagen aber nicht unbedingt, dass Flirten Fremdgehen ist.
Oh Gott, jetzt wird's ganz complicated. Okay, können wir mal kurz überlegen, also genau, wonach entscheidet man, was Fremdgehen ist, was nicht? Also ich habe jetzt überlegt, ist es genau eben einfach so, dass alles, was mich verletzt, wäre sozusagen Fremdgehen? Nee, oder?
Nee.
Das heißt, woran mache ich das? Also wenn ich jetzt sozusagen meinem Partner die Regeln präsentieren will, die ich haben will, damit das für mich Monogamie ist, woran mache ich das jetzt fest?
Ich glaube, als erstes ist so die gesellschaftliche Norm.
Ja, das ist ja mal eine richtige Scheißantwort. Das soll jetzt wirklich die Antwort darauf sein.
Ja, so was deine Freundinnen sagen und was du, also das ist so ein bisschen
toll.
So, meine Freundinnen sagen auch, dass es Fremdgehen ist, wenn du Pornos schaust oder so.
Das ist ja echt.
Und dann bist du halt
dumm.
Besonders liberal, okay, wenn du sagst, ja, mein Freund darf Pornos schauen.
Okay. Nee, das finde ich wirklich nicht zufriedenstellend. Ich will das schon eine bessere
Ich glaube, es gibt natürlich auch Monogamie. Also auf jeden Fall, jetzt schreien hier bestimmt ganz viele, während sie den Podcast schon hören. So, das ist ja auch immer eine Absprache. Also vielleicht ist es so, wenn du so verschiedene Schichten hast. Sagen wir mal, ihr lernt euch kennen und ihr seid in so einem komplett monogamen Setting. Dann ist erstmal so das, was gesellschaftlich die Norm ist, ist dann die Regel. Was in Hollywood-Filmen scheiße wäre, wenn passiert, das wäre dann halt auch scheiße, wenn passiert, wenn du eine andere Person küsst oder so. Oder ihn anlügst wegen irgendwas oder so. Und dann kommt aber die zweite Ebene, wenn du dann mit dem was ausmachst und ihr so offen redet, er sagt so, ja, ich schaue gerne Pornos und dann sagst du so, ja, ist okay. Ja. Dann ist das dann kein Fremdgehen mehr.
Aber ich will jetzt so richtig, wie sagt man, akutes Live-Coaching von dir. Also jetzt wirklich in meiner Situation.
Von mir?
Ja, über Monogamie. Also in meiner Situation, ja. Wie kann ich jetzt, also wenn er mich jetzt fragt, okay, hey, was ist für dich okay und was nicht? Weil, ne, er ist jetzt sozusagen mir gegenüber auch monogam. Woran mache ich das jetzt fest, was ich ihm für Regeln gebe? Was würdest du sagen?
Wenn du dich als gute monogame Person verhalten willst und nicht als Lenia.
Nee, doch schon auch als Lenia. Also,
ja, vielleicht.
Weil ich frage mich wirklich gerade, genau, kann ich.
Was willst du ihm denn verbieten? Vielleicht.
Nee, ich will ihm ja eh gar nichts verbieten eigentlich. Meinetwegen kann er machen, was er will, aber. Ja, das ist schon doofes.
Das ist jetzt nicht besonders monogam, Lenia. Da musst du noch dran arbeiten. Jetzt denk dir ein paar Verbote aus jetzt erstmal. Darf er mit anderen Frauen schlafen?
Ja.
Ja, aber du musst was anderes sagen, Lenia. Das, so klappt das hier nicht.
Okay.
Nein.
Aber ich will irgendeine sinnvolle Regel. Also okay, es gibt.
Er darf nicht mit anderen schlafen. Okay. Er darf auch nicht andere küssen. Ja. Er darf kein romantisches Dinner für irgendjemanden kochen. Stell dir vor. Der macht das.
Aber das würde ja bedeuten, okay, das wäre.
Er darf nicht mit irgendeiner anderen Frau verreisen.
Das heißt, er darf alle Sachen, die mich verletzen würden, nicht machen. Aber dann dürfte er auch nicht, weiß ich nicht, dann darf er auch nicht irgendwie den übelsten Lachflash mit einer anderen Frau bekommen, weil das macht mich auch
eifersüchtig. Das darfst du ihm auch nicht verbieten, dann wirst du gecancelt.
Ja, siehst du, das frage ich mich ja gerade. Woher weiß ich jetzt,
weil
was ich ihm
verbieten
darf und was nicht?
Weil dann bist du der Drache, der zu Hause sitzt und die ganze Zeit rummosert.
Darf ich ihm alle Sachen nicht
verbieten? Darf ich ihm alles verbieten?
Darf ich ihm Sachen nur nicht verbieten, wenn ich ihm die nicht selbst liefern kann? Also wenn er mit mir auch krasse Lachflashs haben kann, darf ich ihm dann verbieten?
Du kannst ihm nie Lachflashs verbieten, Lenia. Das geht nicht.
Aber Sex darf ich ihm verbieten.
Ja.
Das verstehe ich irgendwie nicht.
Lenia, es ist wirklich Hopf und Malz bei dir verloren. Was machen wir denn jetzt? Wir müssen eigentlich mit jemandem reden, der monogam ist. Es ist doch bescheuert.
Oder geht es um die Gefühle, die er hat? Also sobald er romantische Gefühle dabei hat, darf ich es ihm verbieten?
Nee. Es geht ja bei der Monogamie auch so ein bisschen darum, damit zu spielen, dass man ja könnte, aber nicht macht.
Weil das ja Liebesbeweis ist.
Genau. Ja, vielleicht ist es das. Man könnte mit der Arbeitskollegin jetzt Sex haben, man flirtet mit der, aber man macht es nicht. Man hat mit der keinen Sex.
Um zu zeigen, wie sehr man halt die Beziehung wertschätzt.
Genau, und man freut.
Aber das könnte ja mit dem Lachflash genauso sein. Dass ich sage, als Liebesbeweis, dass du unsere Beziehung wirklich wertschätzt, will ich, dass du auf diese Lachflashs verzichtest.
Ich merke, kannst du ja mal ausprobieren, wie das läuft.
Irgendwie denke ich gerade, dass jetzt die Leute, die zuhören, dachten jetzt, okay, geil, jetzt kommt so eine Folge, wo wirklich mal so richtig liebevoll über Monogamie gesprochen wird. Und jetzt habe ich das Gefühl, dass diese Leute sich verarscht fühlen. Und ich meine es aber gerade ein bisschen ernster, als es vielleicht klingt. So, ich frage mich gerade wirklich so, woran
wo
mache ich das fest?
An?
Ja, was ich sozusagen für Regeln meinem Partner gebe und.
Also du bist eifersüchtiger, wenn er einen Lachflash mit einer anderen Person hat, als wenn er mit der schläft. Ist es das?
Auf jeden Fall. Oder?
Du bist also schon lang Poly, glaube ich.
Ja.
Weil ich glaube, früher wäre ich auch eifersüchtiger gewesen, wenn jemand mit dem schläft. Aber jetzt bin ich auch eifersüchtiger, wenn er einen Lachflash mit einer hat.
Ja. Also oder letztens zum Beispiel, da war das so eine Person, an der er irgendwie gar nicht sexuell interessiert ist. Und die hat er mitgenommen zu so einer Verabredung, die er so mit ein paar anderen Friends von ihm hatte. Und sie kannte die aber alle nicht und er hat sie sozusagen mitgenommen zu diesen, ich sag mal, ungefähr 5 Freunden oder so von ihm. Und das fand ich zum Beispiel voll intim, weil ich finde, so irgendeine Person so einem engeren Freundeskreis vorzustellen.
Aber warum hat er die mitgenommen?
Ja, einfach weil die ein ähnliches Hobby hatten und das, was die da gemacht haben. Ich sag mal, die waren alle zusammen Baseball spielen oder so und dann, die hat halt auch Bock auf Baseball und hatte sie halt so mitgenommen. So
echt? Ungefähr. Aber das finde ich in Ordnung.
Ja, aber da war ich jetzt zum Beispiel eifersüchtiger, weil das sind auch Freunde, die ich noch nicht kenne, als wenn er jetzt mit der
Naja, wenn der geschlafen hätte, wärst du auch eifersüchtig.
Ja, da wär ich, ja, das stimmt. Wenn ich ehrlich bin, wäre ich da. Ja. Naja, auf jeden Fall, okay, ich check's noch nicht so ganz, merke ich gerade. Aber ist ja auch egal, weil es ist ja auch, ich kann ihm ja auch alles erlauben, was ich will. Also Monogamie heißt ja nicht, ich muss ihm jetzt Sachen verbieten, oder? Also ich kann ja auch sagen,
nee,
so.
Aber du darfst ihn nicht verbieten, Lachflash zu haben. Also, liebe Community, ja, da sind doch einige unter euch, die monogam sind, die uns zuhören. Könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, was sind eure Verbote und Erlaubnisse in eurer Beziehung? Mhm. Und wie habt ihr die gefunden? Findet man die irgendwie? Gesellschaftliche Prägung. Also ich kann mich erinnern, als ich monogam war, da habe ich mich eben an so einer gesellschaftlichen Norm orientiert.
Ja. Ich würde auch gerne wissen in den Kommentaren, was ist euer weirdestes Verbot in eurer monogamen Beziehung? Also sowas wie, gibt es jemanden unter euch, die sagen so, bei uns ist Lachflash mit anderen verboten oder so? Oder bei uns ist verboten, nach Paris fahren oder so? Also,
ja, weil das sind ja so Sachen, ich glaube, so weirde Verbote findest du halt in offenen Beziehungen eher.
Ja, stimmt. Die sind
so
halt
wie
kreativer.
Nach Paris fahren, das ist ein weirdes Verbot eigentlich.
Ja. Naja, okay, also das heißt, wir können uns darauf einigen, dass es irgendwie schwierig ist, sich zu einigen.
Ja, aber es gibt auf jeden Fall doch eine Mehrzahl monogamen Menschen in Deutschland. Ich habe hier einen kleinen Schnipsel, damit wir mal ein paar Zahlen dazu haben.
Natürlich ist die Monogamie längst nicht am Ende. Laut einer deutschlandweiten Studie des Instituts für Sexualforschung in Hamburg leben 70% der Deutschen in einer festen Beziehung. Knapp die Hälfte davon hat Monogamie vereinbart. Ein Drittel hat gar nicht darüber gesprochen. Jeder Vierte ist in keiner festen Beziehung. Tendenz steigt. Lediglich 1-3% der Bevölkerung leben in nicht monogamen Beziehungen.
Das finde ich geil. Ein Drittel der Menschen haben gar nicht darüber geredet.
Aber nur die Hälfte leben in. Also, das heißt, die Hälfte hat besprochen, wir sind jetzt monogam, und die andere Hälfte, da hat ein Drittel nicht drüber geredet. Und aber nur 4% oder 3%.
Ja, das geht irgendwie nicht ganz auf, ne?
Verstehe ich auch nicht, wo der Rest ist.
Aber ich glaube, sie meinte sozusagen, also 30% sind monogam, aber haben nicht drüber geredet. Dann plus 50% sind auch monogam und haben drüber geredet.
Ah ja, vielleicht.
So habe ich es, glaube ich, verstanden. Und der Rest ist nicht monogam. Quasi.
Aber der Rest ist, das heißt, es sind nur 3% nicht monogam.
Ja, das macht irgendwie keinen Sinn, weil 80% wären dann ja monogam, laut der.
Irgendwie stimmt diese Studie nicht.
Okay.
Egal, wir haben euch Zahlen gegeben. Jetzt wisst ihr Bescheid.
Aber
es
das
gibt
heißt,
also Leute, die leben in monogamen Beziehungen. Darauf können wir uns einigen. Linia jetzt auch. Okay. Linia ist jetzt auch eine.
Ja, mindestens davon. Eine. Also mindestens zwei, weil der Typ, mit dem ich in der Monogam, der ja auch. Aber wir haben drüber geredet. Aber das heißt, es gibt auch viele, die halt einfach gar nicht drüber reden, sondern einfach davon ausgehen. Das finde ich irgendwie auch ein bisschen witzig.
Ja.
Naja, okay.
Okay, also, aber warum? Also die Frage ist jetzt, Linia, warum bist du denn in einer monogamen Beziehung? Sie habt ja offensichtlich. Oder du bist jetzt nicht offensichtlich so richtig, dass du jetzt dich da reingenördet hast und dachtest so, ich möchte das jetzt für mein Leben.
Also es gibt Gründe, weswegen ich das gerade interessant finde. Und ich habe festgestellt, genau, bei mir ist halt immer so, dass ich finde eigentlich immer jede unangenehme Sache instant interessant, wenn ich denke, ich kann daraus irgendwas lernen oder es ist so ein Experiment oder so.
Mhm.
Und ich dachte halt voll lange, so ein bisschen denke ich gerade auch, es kann sein, dass alles, was ich jetzt sage, so ein bisschen verarscht ist und ich einfach nur fucking verliebt bin und gerade einfach alles machen würde. So. Aber das vergessen wir mal, dass ich das gerade kurz zugegeben habe. Nein, es gibt, ich habe vor lange gedacht, eben, ich hatte ja schon monogame Beziehungen. Also meine ersten beiden Beziehungen waren monogam. Und dann dachte ich halt so, okay, das habe ich jetzt gemacht, die Erfahrung. Ich weiß jetzt, wie das ist. Und ich kann jetzt nichts Neues mehr daraus lernen. Ich brauche das jetzt nicht mehr, weil ich habe jetzt auch die Erfahrung gemacht, dass ich Polybeziehungen halt viel sinnvoller finde für mich. So. Und dann habe ich aber jetzt eben letztens nochmal drüber nachgedacht und festgestellt, dass ich vor allem in meiner letzten langen Beziehung, die auch poly war, einfach extrem viel Beziehungszeug gelernt habe. So. Und dass ich jetzt so viel über so Beziehungsarbeit und so gelernt habe, dass ich jetzt in eine monogame Beziehung ganz anders reingehe, als halt vor 10 Jahren, als ich das letzte Mal monogam war. So. Und dann habe ich gecheckt, ey, stimmt, es hält doch eine neue Erfahrung für mich bereit, weil ich halt jetzt mit einem anderen Background sozusagen komme. So. Und das war dann das, dass ich dachte, okay, stimmt, vielleicht ist noch nicht Hopfen und Malz verloren, vielleicht gibt es doch was zu lernen da drin. So. Und ich, genau, es gab dann so ein paar Argumente, wo ich wirklich dachte, ja, das ist es mir irgendwie wert, das nochmal auszuprobieren.
Okay, das plus dieser Romantikpunkt, da habe ich jetzt auf jeden Fall einen Schnipsel für dich, was den romantischen Part betrifft.
Monogamie fühlt sich erstmal an wie ein sicherer Hafen. Aber dann, wenn ich dann losgesegelt bin, dann kann ja auch ein Sturm aufkommen. Zum Beispiel, wenn einer fremd geht. Und man kann Schiffbruch erleiden. Oder man wird dann erfahrener Segler.
Das war irgendwie der weirdeste Vergleich. Was soll ich aus diesem Vergleich lernen?
Okay. Ich wollte dich damit einfach nur mal schocken. Ja. Was ich da denke, so, das stimmt schon, dass du jetzt sagst, du bist jetzt ein guter Segler geworden.
Genau, und jetzt
du weißt jetzt, wie man segelt. Und selbst wenn du jetzt mal in einen Sturm gerätst und der, sagen wir mal, fremd geht, dann würdest du jetzt nicht, du würdest ihn ja jetzt, wenn er fremd geht, nicht im Regen stehen lassen. Du würdest ja damit umgehen können, oder? Zum Beispiel.
Ja, ich glaube, es ist weniger das. Also das war jetzt eh nie sozusagen mein Hinderungsgrund an Monogamie. Aber ich frage mich gerade, ob das sinnvoll ist. Also weil genau, das kommt auf so einen Punkt zurück, der jetzt auch der Grund für mich ist, warum ich denke, Monogamie könnte interessant sein. Vielleicht sage ich erstmal das, weil daran hängt dann auch fest, warum ich denke, dass ich jetzt Skills habe, mit denen es besser ginge. So. Genau, weil so, also das, was mich halt wird tatsächlich überzeugt oder interessiert, ist, dass eben jetzt mein monogamer Typ meinte, wenn man monogam ist, dann kann man sich ja Bedürfnisse sozusagen nicht mehr im Außen erfüllen und ist dann mehr darauf angewiesen, die Beziehungsarbeit innerhalb von der Beziehung zu machen. Und was bei mir ja schon so war, ist so, dass meine Poly-Beziehung, die halt alle deutlich länger waren als meine monogamen Beziehungen, so, ne? Also weil die halt viel besser waren, dass es da dann irgendwann so war, dass ich mich halt in jemand anderen verliebt habe und ich konnte auch immer relativ gut zuordnen, was mir sozusagen in der Beziehung, in der alten Beziehung, sag ich mal, gefehlt hat, warum ich mich dann in die neue verliebt habe. Und dann waren da halt so die krassen Hormone und sowas alles so und dann war es halt viel leichter, mich in diese neue Beziehung reinzustürzen. Und wenn ich sozusagen, ich sag jetzt mal zum Beispiel, ich hatte irgendwie einen Partner, der war total rational und dann hat mir irgendwie Romantik gefehlt und jetzt habe ich mich halt in jemand Romantischen verliebt. So, ne, was man jetzt sagen könnte aus Poly-Sicht, das ist total cool, weil dann kann ich halt einen rationalen Partner und einen romantischen Partner haben und dann habe ich ja alles, was ich brauche. So, das war ja auch, ist ja auch ein Grund, warum ich Polyamorie so gut finde, dass man sich halt Bedürfnisse im Außen erfüllen kann und deswegen nicht seinen Partner verändern muss oder sowas. Ich muss jetzt nicht meinen rationalen Partner auf einmal romantisch machen. Mhm. So. Genau, und jetzt mein aktueller Dude sagt aber, dass man halt, genau, wenn man halt sozusagen monogam ist, ist man halt dazu gezwungen, diese Arbeit innerhalb der Beziehung zu machen. Also jetzt innerhalb der Beziehung zu schauen, okay, wie können wir mehr Romantik in die Beziehung bringen? Und da kann ich mir halt vorstellen, dass das für mich tatsächlich funktionieren könnte, weil ich eben gemerkt habe, dass ich dann manchmal Bedürfnisse im Außen erfüllt habe, was auch gut war, und dann aber halt so frisch verliebt war, dass ich dann sozusagen nur noch im Außen war. Und dann die alte Beziehung vernachlässigt habe. Mhm. So, weil ich gar nicht so richtig anders konnte, weil ich halt so doll mit diesen, auf diesen Hormonen war, weißt du, dass ich gar nicht so richtig anders konnte.
Ja,
so.
Wobei ich denke mir halt gerade, ich kann mich so ein bisschen daran erinnern, wie deine monogamen Beziehungen geendet sind, nämlich indem du einfach fremdgegangen bist mit irgendjemandem außen. Ja.
Genau, und das ist jetzt genau der Punkt, wo ich hinaus wollte, was ich denke, was ich jetzt für Skills habe, weil was nämlich, glaube ich, das Problem ist, also genau, ich finde, es hält diese Chance bereit von, man muss dann an der monogamen Beziehung arbeiten, weil man sich Bedürfnisse nicht im Außen erfüllen kann. Aber was halt das Problem ist, wenn Leute halt dann einfach trotzdem nicht an ihrer Beziehung arbeiten, dann bleiben Bedürfnisse einfach unerfüllt. Und das ist halt der Worst Case.
Weißt du, gehst also, dann fremd.
Genau. Und das ist halt das, was bei mir damals passiert ist, dass ich halt dann gemerkt habe, so, okay, mir fehlt irgendwas in der Beziehung. Aber ich wusste halt nicht, wie kann man das ansprechen und wie kann man daran arbeiten, so. Und mein Partner hatte auch keinen Bock, Beziehungsarbeit zu machen und irgendwas zu verändern. Und dann hat es einfach dazu geführt, dass meine Bedürfnisse unerfüllt geblieben sind. Und dann bin ich halt entweder irgendwann fremdgegangen oder habe mich getrennt, so.
Ja.
Und das denke ich halt, ist jetzt mein neuer Skill, dass ich jetzt durch diese Poly-Beziehung, die ich jetzt hatte mit meinem letzten Partner, so viel darüber gelernt habe, wie man auch so schmerzhafte Sachen ansprechen kann und so. Und auch der Typ, den ich jetzt halt date, bei dem habe ich halt auch das Gefühl, dass er halt so mega bereit ist, Beziehungsarbeit zu machen, dass ich denke, dann könnte es tatsächlich funktionieren.
Okay.
So.
Aber darf ich da jetzt so
ja,
meine Einschätzung zu oder was ich denke?
Ja.
Also ich würde dazu zwei Sachen oder ich habe dazu zwei Sachen gedacht. Und zwar das erste ist, dass das sich nicht ausschließt. Also, dass man auch in einer Poly-Beziehung oder in einer offenen Beziehung total krass an der Beziehung arbeiten kann Und das tue ich zum Beispiel, weil ich bin ja jetzt schon fast 4 Jahre in meiner offenen Beziehung und wir haben auch Themen und an denen arbeiten wir auch. Und ich glaube, der Hauptfaktor, warum wir daran arbeiten, ist, dass wir einfach wirklich zusammenbleiben wollen. Wir wollen das halt. Und ich glaube, wenn man das will, dann tut man es auch. Und wenn man es nicht tut, dann will man es vielleicht auch nicht. Das ist meine These. Und das andere ist, was ich auch denke, manchmal gibt es ja Themen in Beziehungen, zum Beispiel in einer ex-monogamen Beziehung, die ich mal hatte, war es so, dass Sexualität irgendwie, also bei mir in den Beziehungen ist eigentlich immer Sexualität das Thema. Mhm. Irgendwann kommt das Thema Sexualität auf den fucking Tisch. Es ist immer das Gleiche. Entweder es ist immer so zu wenig, ich will mehr Sex, mein Partner will weniger Sex, oder auch in einer ehemaligen anderen Beziehung wollte ich keinen Sex mehr mit dem Partner haben. Also es geht irgendwie am Ende um Sex. Und das Ding ist, dass ich jetzt das Gefühl habe, wenn man in offenen Beziehungen ist, kann man den Druck aus dem Thema halt rausnehmen, weil man kann Sexualität wirklich outsourcen. Und manchmal ist die Sexualität ja nur deswegen so kaputt oder wie auch immer, so unter Struggle, weil da ja auch so viel Druck drauf gesetzt wird. So, du musst jetzt aber mit mir oder ich möchte aber jetzt mit dir Sex haben oder warum hast du denn nicht? Und das alles, dass dieser Druck auf diese Sexualität einfach abgelassen wird. Und da finde ich den Vorteil bei der offenen Beziehung, dass man das wirklich halt tun kann. Mhm. Wenn man eine gesunde offene Beziehung führen kann, was ja nicht unbedingt mal leicht ist. Und
ja.
Also da ist für mich die Argumentation für Monogamie ja eher, dass man da halt wirklich einfach mehr Konstanz und mehr Sicherheit Sicherheit fühlt. Oder würdest du das jetzt nicht auch bestätigen mit deiner vergangenen Erfahrung, auch mit Polybeziehungen, die ja wirklich auch manchmal sehr stürmisch, um es jetzt mit dem Segelboot-Vergleich wieder zu nehmen, waren?
Ja, also ich denke so, aber nochmal zu diesem Sex-Thema. Also genau, wenn das dann halt auch beide sich reinhängen müssen. Also ich habe das Gefühl, wenn halt so Druck da ist, liegt es auch oft daran, das hatte ich nämlich auch halt mal, aber das war zum Beispiel auch in einer Polybeziehung, da war genau der gleiche Scheißdruck. Also ich glaube, das ist bei mir nicht so ein Argument so. Dass dann wie so von ihm kam so, er will mehr Sex und dann war so ein, und weil du weniger Lust auf Sex hast, musst du dich jetzt mal darum kümmern, was mit dir kaputt ist, dass du mal mehr Sex willst. So. Genau, und das denke ich halt, dann kann es halt nicht funktionieren. Aber wenn er sich dann halt mega reinhängt und guckt, okay, was kann ich denn irgendwie machen, um es für sie wieder schön zu machen, interessant und so, dann ist es halt eigentlich cooler. Also wenn das so funktionieren würde, ne, weiß ich ja noch nicht, weil man es dann halt innerhalb der Beziehung schafft zu klären. So, ja. Und wenn man zum Beispiel Therapie macht oder Paartherapie oder so, weißt du, dann wird man ja auch unterstützt dabei.
Aber du hast ja auch schon gesagt, dass du das absolut nicht willst, dass man dir sagt, wie du wieder Sex haben kannst oder wie du wieder Lust hast auf Sex, weil vielleicht willst du es halt nicht. Und du hast ja sogar schon mal gesagt, wenn er dann ankommt mit Massageöl und dich schön massieren will, dann bist du schon alarmiert, weil du denkst, oh, jetzt will der wieder Sex und sowas.
Ja. Ja, genau, das sind schon alles eben auch noch Argumente, die ich noch so unterschreiben würde. Und gleichzeitig denke ich jetzt so, ich hatte ja jetzt die letzten 10 Jahre quasi diese Erfahrung mit Polyamorie und frage mich halt jetzt nochmal eben mit diesem anderen Skillset und auch mit zum Beispiel den finanziellen Ressourcen Paartherapie machen zu können. Die hatte ich halt vor 10 Jahren, hätte ich die halt nicht gehabt als Studentin und so. Also ich habe, weißt du, frage ich mich, ob das dann sozusagen funktionieren könnte so. Weil das ist zum Beispiel auch vielleicht noch so ein Grund, dass ich in diesen Frauenretreats, da habe ich so die meisten unterschiedlichen Stichproben, sage ich mal, wo Leute mir Sachen erzählen, ne? Und es ist tatsächlich öfter so, dass Frauen, wenn wir irgendwie so über so das Sexleben reden, anfangen zu weinen vor Dankbarkeit und sagen so, boah, mir fällt jetzt, wo wir so viel über Sex reden, wieder auf, wie dankbar ich meinem Partner bin, so wie vertraut unsere Sexualität ist und wie viel der immer noch Neues probiert und immer wieder neue Ideen hat, wie er mich irgendwie glücklich machen kann und so seit 20 Jahren. Also das sind so die, also sozusagen in all meinen Erfahrungen sind die Leute, die vor Dankbarkeit angefangen haben zu weinen, waren immer welche, die irgendwie so seit 10, 20 Jahren zusammen waren oder so. Und natürlich gibt es auch viele, die halt einfach nur frustriert sind seit 10, 20 Jahren, aber ich finde es irgendwie interessant. Und genau, und dann gibt es auch immer viele, die in offenen Ehen oder sowas sind, auch teilweise schon vor lange zusammen. Und wir haben immer so eine Sharing-Runde, wo wir uns so gegenseitig so unsere geilsten Sex-Erlebnisse erzählen. Und da erzählen die dann voll oft Erlebnisse außerhalb ihrer Beziehung. Also quasi die irgendwie schon seit ganz lange in einer offenen Ehe sind. erzählen dann irgendwie von irgendeiner Affäre, die sie hatten oder so. Und die, die seit ganz lange in einer monogamen Ehe sind, kriegen dann halt oft Tränen in die Augen und sagen so, oh ja, stimmt, da diese eine Sache war so schön. Und voll oft erzählen
die
halt so.
Erzählen die von ihrem eigenen Partner.
Genau. Mhm. Und dann halt so voller Dankbarkeit. Und was die alle irgendwie so eint, ist, dass da der Partner halt voll oft so super proaktiv neue Sachen ausprobiert.
Mhm.
Also dann erzählen die so, ja, und dann, genau, hat er irgendwie dazu den und den Kurs gemacht und dann auf einmal das mit nach Hause gebracht und die Sache ausprobiert oder so.
Mhm.
Also genau, das heißt so diese Idee, dass man irgendwie so richtig viel Vertrauen und Verbindung innerhalb der Beziehung schaffen kann, weil man so viele verschiedene Facetten auch aneinander kennenlernen muss, weil man sozusagen mehr bedienen muss auch, weißt du? Also weil wenn ich jetzt auf einmal Bock habe auf so irgendwie einen harten Macho-Typen, der mich mal wieder richtig durchknallt, dann muss das jetzt halt auch mein softer Partner irgendwie versuchen zu bedienen. Und es ist halt für ihn dann irgendwie mehr Arbeit.
Mhm.
Aber es könnte auch irgendwie zu mehr Verbindung führen, weil ich dann halt auch noch mehr andere Facetten an ihm kennenlerne und so, weißt du, so.
Würdest du sagen, die Beziehungen, wo du dann irgendwann die Lust verloren hast, sexuell, waren so, dass deine Partner sehr wenig facettenreich waren?
Ja, würde ich schon sagen. Also wir haben da einfach nichts mehr Neues so ausprobiert und so dann.
Mhm. Weil du dich dann auch gesperrt hast und gesagt hast, so, ich möchte jetzt hier nicht funktionieren für dich.
Nee, es kam einfach dann irgendwie nicht so viel.
Es kam von denen keine Initiative.
Und es könnte halt auch daran liegen, keine Ahnung, dass es halt vor allem eben in offenen Beziehungen war oder Polybeziehungen. Und man dann halt diese Abenteuerlust eben auch dadurch ausleben konnte, dass man was mit anderen hatte.
Mhm, verstehe. So. Und das ist natürlich dann immer, da kriegt man ja immer den krasseren Dopamin-Kick.
Ja.
Also ich vergleiche das ja manchmal, wie wenn du irgendwie zu Hause hast einen ganz gesunden Eintopf auf dem Küchentisch stehen.
Ja.
Aber du gehst halt raus und isst halt ein Schokocroissant.
Ja.
Und das kickt halt krasser rein.
Ja.
Okay, spannend.
Ja.
Wir haben ja auch die Community gefragt, was ihre Gründe sind, um in der monogamen Beziehung zu sein. Also uns haben auch ein paar geantwortet. Gar nicht so viele, wie ich dachte.
Mhm.
Tatsächlich.
Und vor allem auch so ein bisschen,
was ist los mit euch?
Also viele Antworten waren auch so ein bisschen sad, um ehrlich zu sein. Ja, zum Beispiel Sven hat geschrieben, nichts, am Ende geht eh einer fremd. So.
Ja. Oder irgendwie Yvonne hat geschrieben, nope. Also sowas wie nein.
Ja. Also es gibt keine positiven Seiten.
Aber eine Sache finde ich witzig. Andrew hat geschrieben, wenn man eine Ferrari hat, braucht man auch nicht noch einen Porsche. War nur Spaß.
Ja, das ist halt aber immer so, das ist doch kein Argument für Monogamie. Also, weil natürlich brauche ich nicht noch einen Porsche, aber ich würde jetzt auch nicht nein sagen, wenn mir jemand noch einen Porsche in die Garage stellt, wenn ich schon Ferrari habe.
Aber wenn du nur eine Garage hast?
Ja, aber ich habe ja auch noch ein Arschloch.
Den Porsche bitte ins Arschloch.
Also ich finde, das ist halt voll oft so ein Argument, so ja, meine Partnerin reicht mir doch, ich brauche doch nicht, ja. Ja klar reicht es, aber ich würde, also das heißt ja trotzdem nicht, dass man dann Nein zu noch mehr sagen muss, weißt du so.
Ja, ja. Also ich habe
also,
da übrigens
ja, klar,
auch noch
mir auch ein Schoko-Croissant, aber ich nehme auch zwei, also why not? Das ist ja kein Argument, nicht zwei zu nehmen, dass eins reicht.
Ich habe hier noch so ein Statement dazu.
Mhm.
In der letzten Beziehung waren wir alle monogam. Bislang hat es mir nie an irgendwas gefehlt in der Beziehung. Der Sex war toll. Und dadurch, dass ich zu Hause so gut befriedigt wurde, brauchte ich ja nicht woanders hingehen.
Genau, würde ich zustimmen. Aber es ist kein Argument dafür, finde ich, warum man es nicht machen sollte. Weißt du, also,
why not? Ja, und vor allem, was ist, wenn es dann halt nicht gut läuft?
Ja, stimmt.
Ist es dann ein Grund, sich denn doch den Ferrari zu kaufen, wenn der Porsche gerade einen Motorschaden hat?
Ja. Also uns hat noch jemand geschrieben, Silvas, über die Jahre wachsen ein einzigartiges Verständnis und Vertrauen füreinander. Und das ist halt immer so, das sagt jetzt mein aktueller Macker halt auch.
Warum und, sagst du eigentlich Macker? Was ist das
ja,
für ein
Ja, weil wir
Wort?
Haben noch nicht so ganz genau, wir haben noch nicht
Dein
gesagt, wir sind jetzt zusammen.
Hä? Nee, ihr habt doch beschlossen, monogam zu sein.
Ja, aber
doch
nicht, dass wir zusammen sind.
Hä?
Keine Ahnung.
Moment,
ich weiß
man sattelt doch nicht
soll.
Das Pferd von hinten auf. Also entweder, also man sagt erstmal, wir sind zusammen und dann sagt man auch, wir sind monogam.
Nee, ich finde, man kann ja auch monogam daten.
Hä?
Findest du nicht?
Man datet doch nicht monogam.
Doch.
Man datet
so machen
und dann
Leute,
ist man monogam
Luisa.
Zusammen.
Nee. Es gibt auch Leute, die sagen, lass uns mal monogam kennenlernen und daten. Und
also
dann entscheiden, ob es funktioniert.
Nee. Also da bin ich jetzt wirklich raus. Das habe ich wirklich noch nie gehört. Gelten wir gerade monogam oder?
Ich finde es ehrlich gesagt, also ich finde es ehrlich gesagt richtig sinnvoll sogar. Und ich merke das halt auch so, dieses Bauchgefühl, dass, weil ich finde, Monogamie ist eine Sache, da kann ich mich für entscheiden und dann halt auch so ein bisschen gucken, ob das sinnvoll für mich ist und dann sagen, okay, und jetzt gehe ich dieses Commitment ein, wir sind jetzt wirklich zusammen und jetzt
let's aber try. Aber das kann man so. Ja auch, das mit dem Zusammensein kann man ja auch schnell wieder auflösen.
Ja, aber ich finde, dann ist es, also genau deswegen, wir könnten jetzt auch sagen, wir sind zusammen, aber ich habe nicht so dieses Bauchgefühl, weißt du, dieses, also ich habe das schon, aber ich finde es schon sinnvoll, weil für mich ist der Unterschied so, wenn ich sage, wir daten, ist es für mich noch so, wir gucken, ob es gut funktioniert und wenn es nicht funktioniert, kann es auch noch sein, dass wir die Beziehung beenden, so. Und ich finde, wenn ich zusammen bin, dann habe ich so ein Bauchgefühl von, wenn irgendwas nicht funktioniert, dann arbeiten wir da dran.
Ach so,
weißt du, das ist für mich also so der Unterschied. Noch das ist so dieses Commitment-Ding ist so ein bisschen, es ist wie so eine Probezeit. So. Und du arbeitest ja schon für deine Chefin, aber auf Probezeit. Das heißt, du arbeitest schon für sie, also du bist schon monogam, aber du bist noch nicht richtig angestellt. Weißt du, das ist finde ich so. Also was, genau, was soll ich jetzt sagen? Ich sterbe. Ach genau, es ging um dieses Ding von Instagram mit, das schafft so viel Verständnis füreinander. Das sagt der halt auch immer, und das ist ja auch immer so ein typisches Mono-Argument von so, ja, man kommt sich dann halt viel näher und so. Und da muss ich echt sagen, das finde ich einfach immer noch nicht, weil ich finde halt in meiner Poly-Beziehung, dadurch, dass wir uns halt wirklich alles sagen konnten, habe ich mich noch nie jemandem so nah gefühlt wie meinem Polypartner. So, weil es ist halt dieses, selbst wenn er sich in jemanden verknallt, wenn er mit jemandem Sex hat, so, ich hab ihn beim Sex mit anderen Menschen gesehen und so. Also so, was soll dich denn noch näher? Also weißt du, es ist
ja,
so.
Ja, wenn jemand zum Beispiel nicht reinpinkelt, das ist noch näher.
Ja, aber das kann man ja auch in Polybeziehungen machen. Ich habe ja, wie gesagt, auch noch einen Arschloch. Nein, aber also, genau, ich finde, das ist nicht so ein Argument, dass man da irgendwie mehr Nähe bekommt in Monobeziehungen. Nee, also es ist für mich auf jeden Fall nicht das Argument. So.
Ich würde auch sagen, ich habe in meiner jetzigen Poly-Beziehung mehr Nähe, als ich jemals in irgendeiner Beziehung hatte.
Ja.
Also der, was ist das für ein Vorname? Ich nenne ihn jetzt einfach mal Deich. Wenn beide wirklich bereit sind, sich ganz zu sehen und anzunehmen, okay. Das klingt ja so ein bisschen so, wie wenn beide einfach Bock auf Monogamie haben.
Dann ist es okay.
Ja. Da habe ich auch so eine Studie dazu gelesen, dass tatsächlich ein entscheidender Faktor in einer glücklichen Beziehung ist, nicht ob man monogam ist oder in einer offenen Beziehung, sondern dass die Menschen die Beziehungsform leben, die sie leben wollen. Also wenn eine Person zum Beispiel lieber poly wäre, aber in einer monogamen Beziehung festhängt oder andersrum, dann schadet das sehr der Beziehungszufriedenheit.
Ja.
Aber wenn eine Person monogam sein will und monogam ist, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass die Zufriedenheit in der Beziehung hoch ist, relativ groß.
Naja, die ist genauso groß dann laut dieser Studie, wie wenn jemand Poly ist und auch Poly sein will.
Genau. Also das heißt, es vielleicht sogar ein bisschen größer. Ich habe auch eine Studie gesehen dazu, dass tatsächlich die Leute, die in einer monogamen Beziehung sein wollen und es auch sind, die am höchsten die höchste Zufriedenheit haben. Und die, die in einer Poly-Beziehung sein wollen und Poly sind, haben auch fast so eine hohe Zufriedenheit in der Beziehung, bisschen niedriger tatsächlich. Aber bei dieser Studie war es auch so, dass die Monogame, also die Fremdgeher quasi rausgerechnet wurden. Also die nicht consensual.
Die wurden bei Monogam, bei offenen Beziehungen.
Die wurden nirgendwo mit reingetan. Ja, okay. Die wurden rausgenommen.
Ja.
Also Fremdgehende ja wurden fake, rausgenommen. Dann. Das heißt, wenn du die Beziehungszufriedenheit dann wirklich leveln würdest bei monogamen Beziehungen, sind die wahrscheinlich genau gleich wie bei offenen Beziehungen.
Ja, ich glaube, in der Conclusion von dieser Studie stand halt drin, dass gezeigt wurde, dass die Beziehungszufriedenheit mehr davon abhängt, ob es ein Match ist, welche Beziehungsform man leben will, als welches dann tatsächlich ist.
Genau,
also das heißt, man kann nicht sagen, monogame Beziehungen sind insgesamt zufriedener oder Polybeziehungen, sondern vor allem kommt es halt darauf an, ob die Person
das will.
Genau, ja.
Ja, und ich muss sagen, ich war schon mal in einer Beziehung, wo ich mit jemandem zusammen war, der wollte nicht in einer offenen Beziehung sein, aber hat es halt gemacht, weil er mit mir zusammenbleiben wollte. Und das Resultat war, dass es keine besonders glückliche Beziehung wurde. Und ja, da ist halt die Frage, Lenia, wie das für dich ist, ob du lieber eigentlich in einer offenen Beziehung sein willst und jetzt in eine monogame Beziehung gehst. Und das aber eigentlich, das ist halt dann auch die Frage, ob das eine Beziehungszufriedenheit dann generiert. Aber ich würde auch sagen, das ist eine Statistik von so und so viel 1000 Leuten und ist ja individuell immer unterschiedlich. Ja.
Also ich merke schon, ich hatte ja auch letztes Jahr irgendwie so einen Lover, der auch monogam sein wollte, wo ich halt so gemerkt habe, I'm not interested, so ich will nicht monogam sein, auch wenn ich den irgendwie ganz toll fand. Und jetzt ist es schon gerade bei mir ein anderes Gefühl. Also es ist schon so genau, dass ich mich weiterhin so als nicht überzeugt von Monogamie definiere. Aber ich merke halt so, dass diese beiden Argumente, die sind für mich gerade wirklich so interessant, dass ich denke, oh, ich habe richtig Bock darauf, das auszuprobieren. Deswegen bin ich gerade schon so, dass ich so richtig so eine innerliche Lust darauf spüre.
Ja, du liebst ja auch Challenges. Genau. Das ist ja auch wieder typisch Lenia.
Die Frage ist halt, wenn ich diese Challenge irgendwann abgehakt habe oder und so, was passiert dann? Also genau, das weiß ich ja noch nicht. Aber da ist er jetzt halt auch nicht so, dass er eben sagt so, okay, niemals werden wir auch nur einen Schritt in Richtung weg von Monogamie gehen, sondern ich, genau, also da ist, glaube ich, auch so eine Offenheit dann irgendwie halt zu gucken, wenn so eine Sicherheit da ist und sowas, wie es dann weitergeht, so.
Ja. Wir haben auf jeden Fall auch noch eine Nachricht bekommen von einer Person, die nenne ich jetzt einfach nicht mit Namen, weil ich weiß ja nicht, ob der Partner das vielleicht auch hört. Und hier steht, bin mono, aber hätte Lust auf andere Menschen, aber mein Partner würde das niemals dulden. Das wäre ja dann ein Beispiel von einer Person, die quasi eigentlich lieber in einer offenen Beziehung wäre, aber monogam ist und dadurch natürlich ein bisschen weniger Beziehungszufriedenheit hat.
Ja, wobei halt auch dann immer die Frage ist so, klar kann man den Wunsch haben nach mit anderen Leuten Sex haben, aber ist man tatsächlich auch, sag ich mal, ready für eine Polybeziehung? Also könnte man damit auch umgehen? Also weißt du, also würde sich das aufwiegen, was man dadurch gewinnt und auch was man dann dadurch für mehr Arbeit hat und was man dadurch verliert?
Ja,
und so.
Wir haben ja auch in der Poly-Folge schon ausführlich darüber geredet, wie abgefuckt Poly sein auch sein kann und wie anstrengend eine offene Beziehung ist. Und das ist auch jetzt nichts für Leute, die, also es ist einfach nicht nur Friede, Freude, Eierkuchen, sondern es ist halt harte Arbeit und sehr intens und unter Umständen traumatisierend. Und auch nicht einfach.
Ein Argument war noch einfach weniger Stress, Lachsmiley. Und das ist zum Beispiel auch so ein Argument jetzt von meinem Macker, den ich noch nicht Freund nenne, dass er halt so meinte, was ich auch verstehe, so er hat halt auch richtig Bock auf sein Leben und meinte halt so, er will halt gar nicht, dass 90% seiner emotionalen Ressourcen auf so Beziehungsarbeit sozusagen draufgehen. Also er hatte auch mal so eine Polybeziehung und ich kenne das ja auch. Ich hatte ja auch so Krisenphasen mit meinem Partner, wo der was mit einer anderen hatte und wo ich wirklich 2 Monate lang gab es eigentlich nichts anderes als in meinem Leben, als mit diesem Schmerz umzugehen. So, und ich bin ja eben Fan von, wenn ich Schmerzen habe, gehe ich damit um. Aber ich verstehe schon dieses Ding von, er will halt in seinem Job irgendwie da voll viel Energie rein und in seinen Sport und keine Ahnung und so. Und das ist schon, finde ich, auch ein Argument.
Ja, so. Voll.
Ja.
Finde ich auch. Und also zum Beispiel ist es ja bei mir so, ich bin ja in einer offenen Beziehung mit meinem Partner, aber wir sind jetzt auch nicht Polyamor, sondern, weil Polyamor heißt ja auch, dass man sich in viele Leute verliebt und auch mit vielen Leuten wirklich zusammen ist oder so. Und bei uns ist das auch nicht so. Also wir haben jetzt zwar nicht ausgemacht explizit, also wir haben schon eigentlich ausgemacht, dass wir uns nicht verlieben in jemand anderen, aber das ist nicht so eine harte Grenze, weil man kann ja eh nicht kontrollieren, ob man sich verliebt oder nicht, sondern dann muss man halt sehen, wo es hinführt. Wir haben eher gesagt, wir haben beide gerade keine Lust, uns in anderes zu verlieben. Und ich habe wirklich aktiv keine Lust, mich in jemand anderen zu verlieben. Mhm. Beziehungsweise ich verliebe mich andauernd in irgendwelche Leute, aber halt so, dass ich das dann trenne von irgendeiner Beziehungsführungswunsch. Also ich bin schon verliebt in manche Menschen, auch so in 1-2 Kunden bin ich auch immer verliebt. Aber ich trenne das so voneinander, dass ich so denke, ja, es ist cool, wenn wir uns sehen, dann sind wir verliebt. Wenn wir uns nicht mehr sehen, dann freue ich mich, wenn ich an die Person denke.
Ja, das kann ich halt nicht so gut. Und ich glaube, das ist halt auch so das, genau, warum ich denke, dass ich Monogamie mal ausprobieren will. Weil es eben bei mir schon so war, dass wenn ich mich dann verliebt habe, dann konnte ich auch einfach nicht mehr in der ehemaligen Beziehung bleiben, weil ich dann so doll mein ganzer Fokus auf diese neue Verliebtheit gegangen ist.
Ja, ich habe aber die These, dass es nur dann der Fall ist, wenn du auch offen dafür bist. Wenn ich jetzt zum Beispiel offen dafür wäre, mich zu verlieben, weil ich gerade mit meinem Partner einfach keine Lust mehr habe, zusammen zu sein oder so. Oder ich einfach gerade das nicht möchte. Dann, ich habe mich ja auch damals in meinen Partner verliebt, wo ich mit einer anderen Person zusammen war. Das ging ratzfatz und dann war ich sehr doll in meinen Partner verliebt. Und jetzt zum Beispiel merke ich so, ich ja, ich verknall mich ständig in irgendwelche Leute und finde alle toll, aber meinen Partner finde ich immer am allertollsten und es gibt irgendwie gar keine, für mich gibt es irgendwie gar keine Situation, in der ich das anders fühlen würde und nicht, weil mir das jetzt jemand vorschreibt. Oder wenn ich mir das vorschreiben würde, dann wäre es total komisch. Aber da es irgendwie bei uns beidseitig, Gott sei Dank, so ist, ich glaube, das ist auch wieder so ein Punkt. Wir haben ja beide das Gleiche, was wir wollen. Also er will irgendwie so eine halbmonogame, es ist ja auch im Grunde eine halbe Monogamie, die wir dann durch haben. Halbmonogame Beziehung mit mir. Ich will diese halbmonogame Beziehung mit ihm, weil wir das so wollen, beide. Mhm. Und gar nicht das Bedürfnis haben, uns jetzt anderweitig zu verlieben.
Ja.
Und dann eine andere Beziehung einzugehen und so. Aber was wollte ich sagen? Ach ja, und ich wollte sagen, dadurch, dass es ja so, es ist immer noch eine offene Beziehung, wir haben immer noch, wir daten außerhalb, wir haben irgendwie Lover außerhalb. Ich habe den Job und so weiter. Und wir flirten und wir dürfen auch irgendwie auf Partys mal mit jemandem nach Hause gehen oder so. Wir dürfen, ha, wir machen es. Und ich denke aber dadurch, dass es trotzdem so ein bisschen klar ist, dass wir immer füreinander so die Hauptpersonen sind, dadurch gibt es mir auch sehr viel Sicherheit.
Mhm.
Und das ist total schön, weil da kann man sich wirklich mal auf sein Leben konzentrieren. Also ich verstehe voll diesen Punkt. Weil wenn man dann wie so ein Schiff im Wasser die ganze Zeit hin und her geworfen wird und irgendwie nicht weiß, ist er jetzt immer noch, bin ich immer noch jetzt irgendwie in dem Punkt bei ihm, wo er bei mir ist und so.
Ja, ich glaube, das ist halt bei mir eben schwierig, weil ich halt vor allem sexuelles Interesse an Leuten habe, wenn ich mich halt so in sie verknalle. So. Deswegen geht das bei mir halt oft so Hand in Hand. Ja. Aber es gibt noch eine andere Sache, die ich gerade interessant finde, die ich jetzt nicht so als Argument, aber wo ich gerade denke, das interessiert mich, das will ich mal ausprobieren, weil mein Macker und tatsächlich auch die neue Partnerin von meinem Poly-Ex-Partner, sozusagen, mit dem ich halt noch so voll eng befreundet bin, die sind jetzt nämlich auch Mono, es ist irgendwie so ein bisschen witzig, naja, reden beide viel über diesen sogenannten Verzicht. Das ist mir ehrlich gesagt ein Fremdwort und ich glaube dir ganz besonders.
Das ist so super bunt. So, das hört sich so klösterlich an.
Ja, ich check's auch wirklich noch nicht ganz. Aber zum Beispiel, mein Marker eben, der fastet zum Beispiel auch so einmal im Jahr für 10 Tage, so komplett, 10 Tage gar nichts essen und so.
Aber der ist jetzt nicht so in der ESO-Szene oder
nee,
so?
Nee, gar nicht.
Okay.
Und zum Beispiel, ich kenne das ja auch schon so, ich würde sagen, so wenn ich so wandern gehe, dann finde ich ja auch so das Geile daran, so ein bisschen diesen Verzicht. So dass
ja, und du hast doch schon mal Vipassana
genau,
gemacht.
Genau, Vipassana und
da
so.
Da durftest du ja 10 Tage nicht sprechen.
Ja.
In so einem Schweigekloster.
Ja, aber das sind halt für mich immer so, auch so Fasten kann ich mir auch gut vorstellen, so das sind so abgeschlossene Einheiten, aber mein Leben an sich, da verstehe ich noch nicht so ganz, warum sollte man verzichten in seinem Leben. Das ist noch nicht so. Ich check's noch nicht so ganz.
Weil der Verzicht ist ja eigentlich, du verzichtest für eine Zeit und dann isst du ja wieder.
Ja, genau. Und deswegen ist es dann so geil, dann wieder zu essen, weil man mal drauf verzichtet hat. So.
Ja, du verzichtest jetzt die ganze Zeit.
Aber manche Leute verzichten
Männer.
Ja immer. Also zum Beispiel so Buddhistinnen oder so. Deren ganzes Leben dreht sich ja darum, auf Sachen irgendwie zu verzichten. Und dadurch fühlen die sich dann freier oder so. Weil man dann so unabhängig davon ist vielleicht. Von den weltlichen Genüssen oder so. Aber ich muss sagen, ich habe es noch nicht so ganz gecheckt, aber ich glaube, genau deswegen finde ich es gerade interessant, weil ich habe nämlich mal überlegt, ich glaube, ich habe noch nie in meinem Leben halt nicht mit jemandem Sex gehabt, mit dem ich das wollte.
Hä, wie meinst du das? Du hast noch nie mit jemandem Sex gehabt,
das
mit dem du
jetzt falsch. Also ich habe noch nie nicht mit, ich habe noch nie darauf verzichtet, mit jemandem Sex zu haben, mit dem ich es wollte. Weißt du, weil auch so, also genauso Männer, wenn ich halt einen Mann will, dann habe ich ihn halt
vielleicht
so bekommen.
Vielleicht ist das so ähnlich, wie wenn du in einem Eisladen bist und du hast so 30 verschiedene Eissorten. Mhm. Und das macht dich eigentlich permanent unglücklich, dass du zwischen den 30 Eissorten wählen musst. Versus du gehst in einen Eisladen und es gibt
halt
vier Sorten.
Ja.
4 geile Sorten. Du kannst dich halt entscheiden. Das macht ja nachweislich glücklich. Also es macht nachweislich unglücklich, 30 Eissorten zu haben. Und ich denke mir, vielleicht ist diese Welt an sich...
Geile Studie. Nun wurde gezeigt, 30 Eissorten machen nachweislich unglücklich.
Ja, ist das wirklich so?
Ja, ich kann es mir voll vorstellen. Ja.
Und ich glaube, vielleicht ist es so, wenn man in so einer offenen Beziehung ist, dass man da die ganze Zeit so mit so Augen durch die Welt geht und die ganze Welt quasi Eissorten ist. Und überall siehst du so, ich könnte den. Oh, ich gehe nochmal auf Tinder. Oh, ich mache nochmal ein Profil bei der Dating-App. Oh, ich mache jetzt noch das. Und dann könnte man so getrieben werden. werden. Mhm. Und das könnte dann natürlich dazu führen, dass man das Leben an sich nicht so genießt. Und wenn man aber darauf verzichtet und sagt, es gibt aber jetzt halt nur diese eine Eissorte, dann findet man sich damit ab und hat gar kein Interesse daran.
Und kann die vielleicht sogar noch mehr wertschätzen.
Genau,
oder so.
Man kann die eine und man kann sie noch mit verschiedenen Toppings dekorieren.
Mhm, stimmt.
Ja. Und dann kann man sie eben, kannst du Eis essen kalt, kannst du Eis essen warm.
Lecker, geschmolzenes Eis.
Du kannst halt alles machen mit diesem einen Eis und machst dir vielleicht mehr Mühe, das Eis entsprechend anzurichten.
Ja, und das Eis gibt sich vielleicht auch mehr Mühe, weil es wie, das weiß ja, ist okay.
Nee, Focus, das Eis
all,
denkt so.
All eyes on me. All eyes on me, oh mein Gott, was für dieses Wort hier. Okay.
Das Eis denkt sich so, du musst mich eh essen, ich mach gar nichts.
Ja, das ist eben genau das Ding, ne? Das ist so dieses, vielleicht können wir auch noch drüber reden, Monogamie richtig oder falsch gemacht, so, weil es könnte sozusagen in beide Richtungen führen. Entweder das Eis gibt sich noch mehr Mühe, weil es weiß so, okay, ich bin jetzt auch das einzige Eis, ich bin fucking Vanille-Eis, ich muss mir jetzt schon was einfallen lassen. So.
Ja.
Oder das Eis denkt sich halt so, ja, fuck it, ich bin eh Vanille-Eis und es gibt eh nichts anderes. Jetzt musst du mich eh nehmen, weißt du? Es könnte in beide Richtungen gehen.
Genau.
Ja.
Und deswegen glaube ich schon auch so, also wenn du zum Beispiel, ich glaube so Menschen, die zum Beispiel in einem Land gelebt haben, in dem es keine großen Konsumgüter gab, irgendwie, man konnte nicht jeden Tag losgehen und sich Sachen kaufen oder so, zum Beispiel. Und die haben irgendwie ihre drei verschiedenen Klamotten gehabt oder so. Ich könnte mir vorstellen, dass die eigentlich vielleicht glücklicher waren.
Wobei das auch mal so eine Romantisierung von, da müssen wir, glaube ich, aufpassen in unserer Privilegien, weil genau.
Ja, vielleicht ist es eine Romantisierung.
Und vielleicht hätten diese Menschen auch einfach gern mehr als drei Klamotten. So, das weiß man nicht. Aber ist ja auch egal. Ja. Es geht ja jetzt auch um
ist eine
also
These.
Meine.
Ist nur eine
genau.
These.
Ich glaube, für mich ist eh nicht so, weil ich bin halt nicht so getrieben. Also ich glaube, das ist eh nicht so mein Thema, dass ich jetzt irgendwie so getrieben durchs Leben gehe und denke, oh Gott, den soll ich jetzt nehmen oder so.
Ich bin auch nicht getrieben.
Ja, genau. Also das habe ich jetzt eh nicht so das Thema. Ich glaube, für mich ist eher interessant so, weil ich es halt einfach noch nicht gemacht habe, die Erfahrung, wie fühlt sich's an, wenn ich eigentlich Bock auf Sex mit jemandem hätte und es aber nicht mache.
Bist du nicht so, dass sich das eh antönt, mit Leuten immer nur zu flirten und dann nichts zu machen?
Ja, vielleicht wäre es sogar nice. Also das ist halt wirklich die Frage, die ich mir stelle. So genau, dieses so, könnte dieser Verzicht auch irgendwie was für mich bereithalten? So. Könnte ich daraus irgendwas lernen oder so? Keine Ahnung. Also ja, da bin ich mal gespannt einfach. Das ist, finde ich, interessant. So.
Ja, okay, das klingt spannend. Eine Person, also Dasa, hat noch geschrieben, Monogamie ist gut, weil einfacher Kennenlernphase und mit kleinen Kinder, Baby, zu Hause, Monogamie
das ist
besser.
Ich muss sagen, das war so ein Instagram-Umfragesticker, da muss man sehr gekürzt die Antworten schreiben, weil man nur so eine Zeichenanzahl hat. Also es liegt nicht daran, dass die Menschen nicht...
Also die hat ja auch geschrieben, einfachere Kennenlernphase. Also vielleicht hat die auch so ein monogames Dating-Modell gemacht wie du.
Ja.
Und mit kleinen Kindern zu Hause ist es dann halt irgendwie besser. Das verstehe ich auch, weil ich könnte mir vorstellen, dass wenn man so kleine Kinder zu Hause hat, dass man sich dann eh immer so schmierig und breiig und schwitzig fühlt und so eklig. Und dann ist dann am Ende irgendwie, sitzt man dann zu Hause mit den Kindern und der andere geht halt auch gerade irgendwie und vögelt mit irgendjemand anderem, der viel hotter und viel sauberer und viel unschwitziger.
Das hatten wir, glaube ich, schon mal das Thema, da meinte ich schon, das würde mich dann halt eher entspannen, weil ich das Gefühl habe, okay, ich darf jetzt auch in meinem Sumpf versinken, ich habe gerade ein fucking Kind geboren, so, lass mich in Ruhe und hol dir das halt da draußen. Aber ja, genau, das kommt
das wäre bei dir dann wirklich so. Ich glaube, ich würde mich dann noch unsexier und noch stinkiger und so fühlen.
Ja. Ich würde gerne noch so ein paar Sachen so, wo ich sagen würde, man muss so vorsichtig sein bei Monogamie. Also, weil wir haben jetzt, was können so Sachen sein, die halt ein Vorteil sein können, aber auch schief gehen können? Dass wir da, also weißt du, was ist so gute, also es
gute
gibt ja nicht nur
Monogamie
versus Polyamorie, sondern es gibt ja auch gute versus schlechte Monogamie.
Genau, so. Ja.
Genau, weil ich habe nämlich zum Beispiel einen Punkt, wo ich dann auch dachte, okay, so, wenn du das so lebst, dann finde ich es wieder interessant, weil es ging halt auch um dieses Thema, was ist, wenn ich mich in andere verknalle, so. Und in, ich würde sagen, für mich schlechter Monogamie, wo ich sagen würde, auf die Monogamie habe ich keinen Bock mehr, würde man es jetzt halt so verheimlichen und dürfte sich nicht verknallen, so, ne? Und mein Typ jetzt, der sagt halt so, nee, wenn du dich verknallst, dann auf jeden Fall musst du mir das sozusagen erzählen. Dann überlegen wir, welche Bedürfnisse haben, also er hat sozusagen die These, dass wenn ich mich in jemand anderen verknalle, liegt es daran, dass mir halt in der aktuellen Beziehung vielleicht diese Sache fehlt, in die ich mich dann verknallt habe. So, ne? Finde ich, würde ich, glaube ich, so unterschreiben, dass das
bei
mir so
ist. Okay, aber dann müsste das halt mit der These stimmen.
Ja, genau. Oder selbst wenn es nicht stimmt, kann man ja schon sagen, so, okay, ich verknall mich jetzt in jemanden und finde eine Sache an dem toll. Und da meinte er halt, er würde dann das wissen wollen, was ich an dem toll finde, damit wir dann gucken können, wie können wir das jetzt in unserer Beziehung ausleben. Also, ne, jetzt zum Beispiel, wenn ich irgendwie, ich verknall mich jetzt in so einen super Arschloch-Macker, Bad Boy. Und dann meinte er halt, dann will er, dass ich ihm das erzähle. Und dann überlegen wir, okay, jetzt machen wir irgendwie ein Rollenspiel, wo er halt irgendein Supermacker-Bad Boy ist. So, um das auch in der Beziehung zu erfüllen. Und ich finde, das ist dann sozusagen, da stelle ich mir vor, okay, dann kann es echt funktionieren. Mhm. Und, aber ich würde sagen, so schlechte Monogamie wäre halt, wenn man jetzt deswegen unehrlich zueinander ist. Weil das ist ja Monogamie dann oft so, dass dann Leute auf einmal nicht mehr ehrlich zueinander sind. So. Mhm. Und das, finde ich, ist halt dann Worst-Case-Monogamie. Also es hat mir sogar jetzt eben ein Freund von mir, der jetzt irgendwie monogam ist, hat mir das halt erzählt, dass er manchmal bei manchen Sachen Angst hat, die zu erzählen, die jetzt, also so Sachen, eben so Graubereiche, weißt du, wo jetzt nicht klar ist, okay, das ist verboten, sagen wir mal sowas wie Flirten, dass er zum Beispiel seiner Partnerin nicht erzählt, wenn er flirtet mit jemandem, aus Angst, dass sie ihm das dann sozusagen auch verbieten könnte, weil es ist so ein bisschen so ein Graubereich. Es ist so klar, es ist noch nicht Fremdgehen, deswegen muss man es nicht unbedingt erzählen. Aber wenn man es erzählen würde, könnte es sein, dass sie dann sagt, ich will, dass du das nicht mehr machst. Weißt du, und das sind dann ja, so
das
Sachen.
Das ist für mich zum Beispiel auch wieder so eine richtige, so meine Haare stellen sich auf Situation. Ja. Weil ich mir denke, wenn du das Gefühl hast, mit deiner Partnerin über sowas nicht reden zu können, dann würde ich die ganze Beziehung schon in Frage stellen.
Ja, aber das aber ist halt bei.
Ich bin auch sehr radikal, würde ich sagen.
Ja, aber das ist halt bei vielen monogamen Beziehungen, würde ich sagen, ist es gang und gäbe, dass man sich natürlich nicht erzählt, wenn man sich in jemanden verknallt hat. So. Ich würde sagen, bei den meisten Beziehungen würde man sich sowas nicht erzählen. Oder wenn man mit jemandem geflirtet hat oder so. Hm. Oder? Also, genau, also das würde ich halt sagen, das ist halt für mich quasi dann die schlechte Monogamie, in der man sozusagen davon ausgeht, dass man sich auch nie verknallt. Und ich denke halt so, doch, vor allem wenn du irgendwie 50 Jahre zusammen bist, so irgendwann wirst du mal irgendeinen Crush auf jemanden gehabt oder haben, so.
Ja.
Und das heißt, ich finde so voll wichtig, wenn man monogam ist, dass man halt trotzdem irgendwie über alles reden können muss und die Gefühle von der anderen Person halt voll legitim sind. Also, dass man nie sagt so, du bist mir fremdgegangen, weil du jetzt diese Gefühle hast, weil die kann man ja nicht verändern, die Gefühle so.
Was hältst du denn von so einem Fremdgehen? Also, sagen wir mal, ich bin mit einer Person zusammen, die ist halt so ultra monogam und die kann nicht aus ihrer Haut. Also die kann einfach nicht poly sein. Mhm. Du weißt auch, das kriegt die nicht hin. Und du weißt halt so, ja gut, wenn ich fremdgehe, dann hat es wirklich keine Bedeutung. Das verändert nichts an der Beziehung zu der Person. Ich brauche halt einfach mal den Kick. Ich muss halt jetzt irgendwie fremdgehen. Mhm. Was hältst du davon, einfach dann fremd zu gehen?
Ich glaube, ich finde es nach wie vor echt gar nicht mal so ein dummes Beziehungskonzept, muss ich sagen. Weil ich glaube, das ist auch ein bisschen, kommt drauf an. Ich glaube, es kann sogar so ein bisschen Sicherheit geben, weil man vielleicht fremd geht, dann eher, ich sag mal zum Beispiel, wenn man jetzt irgendwie gerade im Ausland im Urlaub ist und dann hat man da so einen Urlaubsromanz und geht mal fremd und dann ist man wieder zu, also so mehr in Situationen, wo man weniger gut erwischt werden kann. Und das sind, glaube ich, auch oft Situationen, die man dann leichter wieder vom Leben trennen kann, so. Mhm. Wo es weniger wahrscheinlich ist, dass man sich dann doch verliebt oder so.
Mhm. Was dann halt scheiße ist, ist, wenn man zum Beispiel fremd geht mit der Arbeitskollegin oder so.
Genau, sowas ist dann halt richtig
dumm. Und
dann
ist es eine Person, die man jeden Tag dann sieht. Das ist richtig scheiße.
Ja.
Aber so eine Person,
ein
die so getrennt ist vom Leben. Also ich denke ja auch immer so, Escort ist ja eigentlich der Klassiker, um fremd zu gehen.
Ja.
Und ich finde so, Escort ist eigentlich das Beste, weil du verletzt damit halt niemanden. Weil du halt einfach mit einem Escort ein Commitment
hast. Also keine dritte Person.
Kein Commitment eingehen musst.
Ja.
Und das kann man halt richtig leicht trennen. Und Escort will einfach danach auch nicht noch mehr von dir in der Regel. Außer es ist unprofessionell.
Ich kann mir vorstellen, dass das echt gar nicht so ein schlechtes Beziehungskonzept ist für Leute, die irgendwie nicht poly sein wollen, aber irgendwie trotzdem so das wollen oder so. Aber ich glaube, für mich wäre es halt nichts, weil für mich ist eben das Wichtigste an der Beziehung immer dieses, dass man sich so alles erzählen kann und sich so ultra offen miteinander ist und so. Und deswegen bin ich auch poly, weil ich halt immer den Schmerz vorziehe vor Unehrlichkeit.
Du bist jetzt monogam. Nochmal für alle zum Schreiben. Lena ist jetzt monogam und nicht poly.
Nein, ich habe davon gesagt, ich identifiziere mich immer noch als poly, auch wenn ich jetzt gerade monogam lebe.
Aber was würdest du jetzt machen, wenn du jetzt halt unbedingt mit einer anderen Person schlafen wollen würdest?
Also jetzt gerade würde ich dann verzichten, weil es mich gerade interessieren würde, wie ist es denn eigentlich, wenn ich darauf verzichte? Weil ich die Erfahrung noch nicht gemacht habe.
Ja, und wenn du jetzt ganz lange verzichtet hast.
Und dann sage so, jetzt reicht's und verzichten.
Ja.
Dann würde ich zu meinem Partner gehen und sagen, ey, hör zu, das Beziehungsmodell funktioniert für mich nicht mehr.
Okay.
Und jetzt kannst du entweder.
Aber wenn du wirst, weiter du verlierst ihn dann dadurch. Hm? Dann würdest du ihn lieber verlieren als.
Mhm, ja, in meinem Fall schon. Weil ich kann halt nicht so. Also ich bin ja auch alleine, bin ich ja ein sehr glücklicher Mensch. Das heißt, ich würde lieber alleine sein als in einer unehrlichen Beziehung. Weil okay. Das ist für mich dann nicht so eine richtig, richtig echte Beziehung so.
Hm.
Ja.
Okay. Also ich finde auch dieses Fremdgeding, also ich bin ja in meinen monogamen Beziehungen eigentlich in der Regel fremdgegangen. Ich finde, das ist halt eine Alternative, wenn man wirklich mit einer Person zusammen ist, die da super intolerant gegenüber ist und man das Gefühl hat, man kann sich irgendwie aus welchen Gründen auch immer nicht trennen von der Person. Ich würde natürlich heutzutage nie wieder mit einer monogamen Person zusammen sein wollen, weil ich genau weiß, wie es endet. Aber ich verstehe schon voll, warum man sagt, okay, ich habe jetzt hier so viel investiert in die Beziehung, vielleicht auch irgendwie, man hat gemeinsame Kinder, man hat irgendwie ein Haus gekauft oder sonst was, dass man dann sagt, gut, wegen jetzt so einer kleinen Lappalie mache ich jetzt gar keinen Fass auf. Ich weiß, dass meine Partnerin, Partner würden sich von mir trennen, wenn ich in einer offenen Beziehung sein will, dann würde ich halt eher mal fremd gehen.
Mhm. Ja, würde ich, also verstehe ich auch voll und finde ich auch sehr legitim.
Weißt du, was von voll der krassen Side-Fact ist? In irgendeinem amerikanischen Bundesstaat, ich weiß jetzt gerade nicht in welchen, ich höre ja manchmal so True Crime Podcasts und ich bin jetzt, weil ich die ganzen Deutschen schon so durchgesucht habe, auf amerikanische True Crime Podcasts umgestiegen, da gibt es ja etliche. Und in einem amerikanischen True Crime Podcast ging es irgendwie darum, dass irgendjemand einen Auftragsmörder bestellt hat, um seine Ehefrau oder Ehemann umzubringen. Ich weiß nicht mehr, wer wen. Und das Krasse ist, in diesem Bundesstaat ist es so, dass wenn die Frau nachweislich fremdgegangen ist, dass sie keinen Anspruch hat auf Alimente oder sonst was nach der Scheidung. Also dass sie keinen Anspruch hat auf diesen Ehegattenunterhalt oder so Unterstützung. Aber wenn der Mann fremdgegangen ist, gibt es keine Konsequenzen.
Mhm.
Das ist so krass, das ist immer noch so.
Krass, ja.
Check ich gar nicht.
Ja.
Was
das ist ein betretenes Schweigen. Was soll ich dazu sagen?
Ja. Also das heißt, er darf schon fremdgehen, nur du darfst es halt nicht, Lenia.
Ja, aber das Gute ist, dass ich auch nicht auf Alimente angewiesen bin, weil ich eine Prostituierte bin.
Yes. Ja, ich finde so ein, also ich glaube, als Freundin wäre ich schon eingeschritten, wenn du gesagt hättest, dass du deinen Job jetzt aufgeben musst dafür. Ich glaube, da wäre ich eingeschritten und hätte gesagt, das ist gegen jegliche Normen, die ich für mich festgelegt habe und glaube, für meine Freundin auch festlegen zu müssen oder so. Also ich glaube, ich bin da schon sehr allergisch, wenn jemand sagt, du musst jetzt deinen Job aufgeben, damit wir monogam zusammen sein können.
Ja.
Ich glaube, das wäre so ein richtiger Red Flag. Das würde ich auch, da würde ich als Freundin, glaube ich, sehr zum Nervbold werden.
Ja, es gibt halt viele auch, die das machen, so, ne?
Ja. Aber ich würde sagen, mach das halt nicht.
Ich glaube, es ist halt auch so, weil ich halt da von Anfang an, also ich habe es halt auch gar nicht zur Debatte, also es steht halt nicht zur Debatte so. Und dann war das, glaube ich, auch so in der Kennenlernphase klar, so okay, du kannst mich jetzt weiter kennenlernen oder kannst es halt lassen, aber es steht eh nicht zur Debatte so. Also
Ich glaube, so muss man auch in sowas rangehen als Sexarbeit, ne? Wenn man so mit jemandem anbandelt und dann sagt man einfach von vornherein so, hey, das ist mein Job, es steht nicht zur Debatte, dass ich diesen Job aufgebe.
Ja.
Und das kannst du noch so romantische Scheiße labern, das ist mein Job und das, weil am Ende, nach der Trennung, steht man da, hat die ganze Zeit nicht gearbeitet, hat irgendwie so und so viel Geld nicht verdient. Und was hat es einem gebracht?
Ja, vielleicht Unterhaltsalimente.
Ja, wahrscheinlich nicht, wenn so viel ist das nicht.
Wenn man dann verheiratet ist, wenigstens.
Ich glaube, ich würde das, vielleicht würde ich das schon machen, aber ich würde vorher pro Jahr ein festes Gehalt verlangen und das muss einmal pro Jahr auf mein Konto überwiesen werden. Und dann würde ich auch mit einer Person zusammen sein, ohne meinen Job zu machen.
Also pro Monat, oder warum?
Ich würde halt ausrechnen, wie viel ich im Jahr ungefähr verdiene. Dann würde ich noch 10% on top draufrechnen als
für Exklusivität.
Gebühren. Ja. Genau. Und dann würde ich sagen, so, du kannst das und das bezahlen im Jahr und dann mache ich diesen Job nicht mehr und bin mit dir in der Hinsicht monogam. Aber ich mag natürlich noch privat weiterhin offene Beziehungen.
Okay, Luisa, alles klar. Ich dachte gerade, sollen wir noch ganz kurz zum Schluss so überlegen, also willst du mir noch so ein paar Ich weiß, du bist jetzt eh nicht Monogamie-Fan, so, aber sagen wir mal, du solltest monogam sein. Also was wären für dich eben so noch so Punkte, wo du sagst, wenn man schon monogam ist, dann muss man wenigstens auf diese Sachen achten. Mhm. Weißt du, also um zu sagen, was ist gute Monogamie für dich so?
Ja, was ist gute Monogamie? Also ich finde, so gute Monogamie ist eben auch, wie du schon gesagt hast, so, dass man offen kommuniziert miteinander und dass man so, wie du, das finde ich auch voll den guten Punkt, dieses, dass man sich halt sehr viel Mühe gibt und vielleicht auch mal irgendwie ein Abenteuer zusammen erlebt. Ist das eigentlich dann auch Monogamie, wenn man zum Beispiel mal in einen Swingerclub zusammengeht, oder bin ich jetzt schon wieder kratzig?
Stimmt, hier das schon ist schon wieder Definitionsfrage, ne?
Ja, ja, aber dass man dann vielleicht mal zusammen irgendwie in einen Swingerclub oder irgendwie mal ein Escort bucht oder irgendwas Verrücktes macht, fände ich irgendwie gut. Und gute Monogamie, also ich finde irgendwie, ein Punkt ist so dieses, oder das mache ich auch in meiner jetzigen Beziehung so, jeder Tag ist ein neuer Tag und jeden Tag entscheide ich mich neu, dass ich mit der Person zusammen sein will oder halt nicht. Und ich glaube, wenn ich morgens aufwache und mir sage, ja, ich möchte heute mit meinem Partner zusammen sein, weil ich bin immer noch total in den verliebt, dann ist es richtig. Und wenn man morgens aufwacht und sich das nicht jeden Tag sagen kann, ich glaube, dann sollte man die Beziehung auch verlassen.
Boah, aber das ist jetzt machst du mal ein richtiges Fass auf, weil da frage ich mich halt bei Monogamie, ob es vielleicht wirklich gar nicht so doll darum geht, sondern man sich einmal entscheidet zu sagen, das ist jetzt mein Partner, und dann ist es wie so, jetzt haben wir das entschieden und jetzt gehen wir zusammen durch dick und dünn und arbeiten daran, dass wir es irgendwie hinkriegen.
In guten und selbst schlechten wenn es, Tagen, ja, stimmt, das hatte bis ich dass auch der mal, Tod uns scheidet. Ja,
ich hatte das, glaube ich, auch mal eben mit dem Typen von, mit meinem jetzt.
Dein Macker.
Genau, mit meinem Macker so war das. Ich bin mir gerade nicht mehr ganz sicher, ob das mit ihm war, das kriegt oder jemand anderem, aber so dieses von, man sucht dann, also so selbst wenn es jemand anderen gäbe, der vielleicht cooler oder besser wäre für mich, dass man sozusagen auch gar nicht mehr so danach sucht und es gar nicht darum geht, immer das Beste vom Besten zu haben, sondern zu sagen, ich habe mich jetzt einmal für diese Sache entschieden und diese Partnerin und bleib jetzt auch damit zufrieden und wertschätze das jetzt so, weißt du?
Also es geht ja auch nicht darum, dass man jemanden cooleren findet, sondern es geht eigentlich darum, will ich jetzt mit der Person zusammen sein, unabhängig davon, ob ich jetzt einen cooleren finde. Das würde ich davon gar nicht, das würde ich gar nicht beeinflussen, weil das Gras sieht immer grüner aus auf der anderen Seite des Flusses.
Ja, aber weil ich muss schon sagen, dass man halt schon auch merkt, jetzt bei den Retreats zum Beispiel wieder, dass oft die Personen, die halt seit 20 Jahren monogam glücklich sind, sind auch oft Leute, die eher auf dem Dorf leben und eher weniger so Leute kennenlernen.
Weniger
und so.
Eissorten?
Genau, halt die auch weniger Eisläden haben, sagen wir mal so, weißt du? Also, wo einfach weniger Gelegenheit da ist, Leute kennenzulernen, die man vielleicht cooler finden könnte oder so. Also, ja, ich denke schon, dass das so sozusagen eine Rolle spielt, ob man schon irgendwie die ganze Zeit so vorgelebt bekommt von, es könnte noch jemand noch besser zu dir passen. Oder ob du halt wirklich sagst, das ist die Person, für die ich mich entschieden habe und ich hinterfrage das jetzt gar nicht mehr, ob ich jetzt mit der wirklich zusammen sein will oder nicht, sondern das ist jetzt so. Weißt du, ähnlich wie bei Familie. So, ich hinterfrage ja auch nicht bei meinem Papa so, will ich wirklich noch, dass das mein Papa ist oder nicht, sondern ist halt irgendwie mein Papa so.
Boah, das ist aber ein heftiges Commitment. Ich glaube, dass man so nicht glücklich wird. Ich glaube nicht, dass man so glücklich wird, weil es gibt ja genug Leute, die sich gerne einen anderen Papa wünschen.
Ja.
Und ich denke mir so, das mit dem Dorf und so, ich glaube das auch nicht. Ich glaube, das ist vielleicht, wenn du diese Menschen dir anschaust, vielleicht einen, was anderes, die verbindet, nämlich sowas wie eine Gleichförmigkeit, also dass sie gerne gleichförmiges Leben haben. Also zum Beispiel gerne leben sie auf dem Dorf, weil es ruhig ist und sie mögen gerne nicht den Job wechseln ständig, weil sie möchten einfach die möchten halt nicht so einen Stress in ihrem Leben haben. Und ich glaube, wenn du jetzt das mit Leuten in Berlin vergleichst, die haben ja ein viel quirligeres, viel verrückteres Leben, was sich ständig ändert. Und dann ändert sich halt auch die Bedürfnisprofil. Ja. Und dann ändert sich auch der Wunsch, ob man mit einer Person zusammen sein will oder nicht. Und ich glaube schon, dass natürlich so ein Stückchen Commitment sollte man schon immer reinstecken. Und wenn man dann morgens sagt, boah, eigentlich habe ich gerade keinen Bock mehr, mit der Person zusammen zu sein, sollte man sich vielleicht beim ersten Mal, wenn man das denkt, auch überlegen, okay, was ist jetzt hier los? Und das versuchen direkt zu klären. Mhm. Aber wenn man es versucht zu klären und es ändert sich nichts an dem Gefühl, dann würde ich einfach sagen, geh halt einfach. Ja. Weil ich habe noch nie erlebt, bei keiner Freundin und auch bei mir selber nicht, dass wenn es so ein richtig hartnäckiges Problem ist, das sich wieder und wieder auftut und es existenziell ist, dass das sich irgendwie verbessert.
Aber vielleicht machen auch echt zu wenig Leute Paartherapie. So.
Ich kenne aber auch Leute, die Paartherapie gemacht haben und trotzdem dann nicht? Okay. Auch nicht mehr zusammen waren.
Ah ja, weil ich kenne schon auch viele Leute, die Paartherapie gemacht haben und gesagt haben, so okay, krass, das hat halt wirklich einfach super viel geholfen.
Ja.
Und uns aus der Krise rausgeholt.
Ja, voll, aber, auf jeden Fall. Ich glaube auch, Paartherapie ist voll gut, aber das ist dann vielleicht auch der Punkt, wo die Leute sagen so, boah, irgendwas stimmt nicht, wir müssen irgendwas machen. Also wo der Wunsch noch da ist, irgendwie zusammen was zu machen. Aber wenn der Wunsch schon gar nicht mehr da ist und wenn man wirklich so denkt, eigentlich will ich es gar nicht mehr, dann...
Ja, genau, so dieses unzufrieden Verharren, das sollte man, finde ich, nicht machen in einer monogamen Beziehung.
Ja,
das ist eine schlechte
monogame Beziehung.
Ich finde noch so ein Punkt mit gut und schlechte, weil das ja auch dann oft sagen, ja, man kann sich dann so voll auf eine Person fokussieren und so. Und ich würde sagen, in einer guten monogamen Beziehung sollte ich trotzdem halt noch meine Freundinnenschaften pflegen und halt nicht emotional komplett abhängig nur von einer einzigen Person sein. Weil das wird halt oft so dargestellt, so ultra romantisch. So, ja, wenn ich ein Problem habe, dann weiß ich halt immer, ich kann zu ihm gehen. So, ja, aber was, wenn er dich doch irgendwann verlässt? Oder was, wenn er halt gerade einfach nicht da ist? Oder was, wenn du das Problem mit ihm hast? So, dann hast du halt niemand anderen mehr. Und so dieses, dass man halt nicht emotional abhängig wird, darauf sollte man, finde ich, trotzdem aufpassen.
Ja, vor allem, glaube ich, die monogame Beziehung birgt diese Gefahr, dass man emotional total abhängig voneinander ist und das dann dazu führt, dass man sich vielleicht nicht trennt, obwohl man sich trennen sollte und das dann in so toxisch ungesunden Beziehungsdynamiken endet.
Ja, weil das war zum Beispiel auch so ein Pro-Monogamie-Argument von meinem Macker, dass der meinte so, wenn er sich jetzt vorstellt, vor allem vielleicht ist er auch vielleicht ein bisschen konfliktscheuer als ich oder so, ne? Wenn er sich jetzt vorstellt, er hätte zwei Partnerinnen und er hätte jetzt mit mir ein Problem, dann stellt er sich vor, dass er vielleicht zu seiner anderen Partnerin gehen würde, sich bei der ausheulen würde und dann gar nicht mehr so gezwungen wäre, das Problem bei mir anzusprechen. So, das war für ihn so, dass er meinte, deswegen ist er eher für Monogamie, weil man dann sozusagen gezwungen ist, das in seiner Beziehung zu klären. So
aber macht er das auch so mit seinen Freunden? Also wenn er ein Problem mit seinem Freund A hat, geht er dann zum Freund B und lästert über Freund A und klärt das nicht mit Freund A?
Ich glaube, das machen schon viele so.
Aber macht er das so? Weil dann müsste er ja bald auch keine Freunde mehr haben.
Aber guck mal, wir haben doch heute, hast du mir heute Morgen beim Frühstück, hast du mir doch von einem Problem mit einer Freundin erzählt. Wenn du mich jetzt nicht gehabt hättest, hättest du es vielleicht direkt mit ihr besprechen müssen.
Nee, wenn ich dich nicht gehabt hätte und das Problem mit meiner Freundin nicht mit dir besprochen hätte, hätte ich die Freundschaft gekündigt.
Ja. Genau, das war auch genau meine Antwort, dass ich meinte.
Du hast mir geholfen und du hast unsere Freundschaft irgendwie versucht zu kitten.
Das war auch genau das, was ich meinte. Dass ich meinte, nee, ich glaube, es ist eher das Gegenteil, für mich zumindest, dass dadurch, dass ich sozusagen mich bei anderen Leuten dann ausheulen kann, kriege ich da Ressourcen, um mich dann wieder in der Ursprungsbeziehung darum zu kümmern, sozusagen so. Aber ich kann mir schon, aber ich bin halt auch jemand, ich spreche halt auch alles an. Ne? Ich kann mir schon vorstellen, dass halt bei so sehr harmoniebedürftigen Menschen, die dann vielleicht einfach das wegschlucken, ja, weiß ich auch nicht. Aber was wollte ich sagen? Genau, auf jeden Fall, dass es deswegen halt wichtig ist, trotzdem noch andere Bezugspersonen zu haben, damit man halt nicht nur emotional von dem einen Partner oder einen Partnerin abhängig ist.
Ja, stimmt. Wie hast du denn jetzt vor, deine Monogamie zu leben? Also hast du jetzt irgendwie schon einen Plan für deine Zukunft gemacht oder?
Naja, 2 Kinder, Haus, Garten. Meinst du so ungefähr?
Ja? Golden Retriever?
Ja, nee, ich will... Oh, ich hatte letztens wirklich so einen Moment, wo ich so... Ich habe sogar so einen Kleinanzeigen-Suchauftrag eingestellt für Yorkshire Terrier. Ich hatte so einen Moment, wo ich so ganz klar war, dass ich
aber
jetzt einen
stinken
Yorkshire
voll.
Terrier brauche.
Ich hatte ich hatte eine Freundin, die hatte einen Yorkshire Terrier. Der hat die ganze Zeit, der hat so übel gestunken. Auf kein, ja,
der,
wirklich.
Dann hat die den gar nicht gepflegt oder so.
Der war gepflegt, aber der hat gestunken.
Nein.
Ich finde der Spitz Terrier richtig süß.
Ich weiß gar nicht, wie ein Spitz aussieht.
Ganz flauschig.
Okay. Aber bei Yorkshire Terrier ist das Geile. Ich weiß ehrlich gesagt überhaupt nicht, ob das voll Fake News ist, aber ich hatte nämlich mal eine Freundin, die einen hatte und die meinte, der Unterschied ist, die haben kein Fell, sondern Haare. Und da gibt es wohl einen Definitionsunterschied. Und deswegen fallen die aber auch nicht aus.
Ich glaube, bei Pudeln ist das auch
so. Und deswegen sind die auch irgendwie weicher und so und nicht so fällig, sondern das sind halt Haare. Die fühlen sich an wie Kopfhaare so ein bisschen. Das finde ich irgendwie geil.
Aber ich finde Yorkshire Terrier, also seitdem die eine Freundin hatte, der so gestunken hat, halte ich Abstand.
Naja. Nee, ich glaube, ich weiß gar nicht, also ich will es jetzt erstmal ausprobieren und dann sage ich dir in einem Jahr oder so nochmal Bescheid.
In einem Jahr, okay. Wir müssen eine Umfrage machen. Was denkt ihr, wie lange dauert Lenias monogame Phase an?
Das ist echt fies.
Wie viel Zeit geben wir Lenia? Also was wird als Auswahl sein? Für einen Monat?
Ich kann ja schon mal.
Ich gebe auch gleich noch meinen Guess ab, ja?
Ja, okay.
Okay, 1 Monat, 6 Monate, 1 Jahr, 1,5 Jahre, 3 Jahre und dann so
10 Jahre.
Für immer, bis die Hochzeitsglocken klingeln und dann Scheidung nach 10 Jahren oder so ist.
Oder
nach 7
für
Jahren.
Immer. Ja.
Und dann noch für immer.
Ja.
Also ich glaube, deine average vollkommen verknalltheitsdurchgeknallt Phase dauert so 6 Monate bis ein Jahr. Ich gebe dem Ganzen mit dem Verzicht Experiment on top noch plus anderthalb ein. Jahre.
Ah ja, okay.
Das ist das Maximum.
Ich dachte so, plus eine Woche.
Das ist das Maximum, aber vielleicht lehne ich mich damit noch zu, weil das ist aber echt saugemein, ne? Chef von einer Freundin sagt zu dir, ja, also ich glaube, deine Beziehung hält nur noch ein Jahr.
Also hast du jetzt anderthalb Jahre getippt oder was?
Ich bin total die Scheißfreundin, oder?
Ist schon okay. Anderthalb Jahre hast du gesagt oder was
ja,
ist dein?
Ja, das sage ich jetzt. Eigentlich eher ein Jahr.
Warte mal,
wenn ich jetzt ehrlich bin.
Wenn du ehrlich bist, ein Jahr.
Ja, aber nee, es ist echt gemein. Ne? Ich wünsche dir, dass du glücklich bist vor allem.
Ja. Ich glaube, ein Jahr wird, glaube ich, ganz easy, weil das ist sozusagen mein natürlicher, also selbst wenn ich jetzt Poly wäre, ist es oft so, im ersten Jahr habe ich gar keinen Bock auf andere so. Deswegen ist es sozusagen gar keine Challenge.
Ah, dann vielleicht doch, hätte ich doch anderthalb Jahre.
Ja, genau. Und für die Challenge würde ich mir auf jeden Fall ein halbes Jahr on top geben so.
Mhm.
Und dann wird's interessant.
Okay.
Aber jetzt gerade, also weil ich würde auch sagen, jetzt gerade bin ich ja vor allem interessiert an diesem, wenn dann die Beziehung langsam langweilig wird und dann daran zu arbeiten, das ist ja das, was mich gerade interessiert. Und das wird halt so nach 3 Jahren passieren. Also nach 3 Jahren passiert diese Challenge, auf die ich eigentlich am meisten Interesse habe.
Okay, also wenn wir in 3 Jahren noch einen Podcast haben, geben wir euch dann ein Update.
Ja.
Und stimmt jetzt mal alle ab? Es ist gemein, dass wir die Abstimmung machen, sag ehrlich.
Ja, natürlich ist es gemein, aber hat uns das schon mal irgendwas gehindert, dass es gemein ist? Also
stimmt mal ganz, ganz liebevoll für Lenia ab. Ja. Und wünscht, also dabei kann man ja auch Lenia alles Gute wünschen, weil eine Trennung würde ja nur bedeuten, dass sie es gerade auch nicht anders will.
Ja, es gibt übrigens noch einen witzigen Funfact, der mir da gerade einfällt. Und zwar haben wir nämlich letztens eine Folge gemacht, wo ich über so einen Typen geredet habe, den ich fast gevögelt hätte, aber dann nicht. Und da haben wir...
Ach, diese Tarotkarten
gemacht, genau, ob ich schaffen werde, den zu vögeln.
In diesem Jahr noch.
Genau, innerhalb von einem Jahr. Und es ist nicht der, mit dem ich jetzt monogam bin.
Das heißt, entweder gehst du fremd.
Also warte mal, wir gucken mal, was das Orakel ist. Ich glaube, das Orakel hat nämlich gesagt, ich schaffe es. Pass auf, das Orakel, also das Spotify-Umfragen-Orakel hat gesagt, wird Lenia innerhalb der nächsten 365 Tage den perfekten Schwanz in sich haben? Ich fand irgendwie, der hat einen perfekten Schwanz. Aber ganz ehrlich, mein monogamer Macker hat einen viel geileren Schwanz.
Oh mein Gott, okay, warte, dann muss ich noch mal ein halbes Jahr oben drauf setzen. Dann bin ich schon bei 2 Jahren.
Nee, weil
ja,
so
ja, weil das macht voll viel aus.
Ich habe noch nie so krassen Sex in meinem ganzen Leben gehabt wie mit dem.
Oh mein Gott, okay, vielleicht muss ich da noch mehr drauf. Aber ich glaube, 2 Jahre ist erstmal ausreichend. Okay.
Also, aber es ist jetzt echt interessant, ne? Weil das ist ja bei Orakel immer so eine Sache, dass man denkt dann im Moment, man hat verstanden, was die gesagt haben, aber eigentlich haben die dann die Wahrheit ein bisschen verdreht. Also weil, okay, ich lese mal wörtlich vor, ja? Also, was sagt das Spotify-Orakel? Wird Lenia innerhalb der nächsten 365 Tage den perfekten Schwanz in sich haben? 67% haben ja gesagt, 32% nein. So, jetzt ist die, damit war ja, eigentlich damals haben wir diesen Typen gemeint.
Ja.
Aber jetzt hatte ich ja den perfekten Schwanz in mir, aber von halt diesem anderen Typen.
Aber Lenia, ich glaube dir das halt auch langsam nicht mehr, weil du hast bei dieser Tarotkartenlesung, das war vor 2 Monaten oder was?
Nee, ist schon länger her.
Oder 3 Monaten.
Ja.
Da hast du behauptet, das wäre der geilste Schwanz, den du je auf der ganzen Welt jemals gesehen hast, von allen Schwänzen. Und jetzt willst du mir sagen, 3 Monate später triffst du jemanden, der noch einen besseren Schwanz hat als der. Ich glaube es dir einfach leider nicht. Eine Sache ist gelogen. Jetzt sei ehrlich, welche?
Also der eine hatte halt einen sehr dicken Schwanz, der aber ästhetisch gar nicht mal so...
Aber dick ist gut.
Ja, interessant war das halt so.
Der Tarotkarten-Schwanz
war dick.
Sie wird ganz rot, weil sie jetzt zugeben muss.
Mein aktueller Schwanz ist halt einfach perfekt.
Okay.
Also, weißt du,
das ist Boyfriend-Piece.
Ja, aber so richtig einfach Premium-Boyfriend-Piece. Ästhetisch, funktional, gefühlsmäßig. Weißt du?
Ja, ich check, was
einfach
du
nur
meinst.
check.
Aber der andere war halt so ein exorbitanter Schwanz.
Ja, das stimmt.
Nicht unbedingt Boyfriend-Style,
genau,
aber exorbitant.
Der wäre gar nicht Boyfriend, weil zum Beispiel wäre es, glaube ich, nicht angenehm, den zu blasen. Also...
Hast du ihm nicht einen Blowjob bekommen?
Ja, aber es wäre jetzt nicht sowas, worauf ich irgendwie langfristig Bock hätte, weil es nicht so angenehm.
Ah, und der Boyfriend-Schwanz ist so einer, den man langfristig auch blasen würde.
Mhm, ja, auf jeden Fall.
Aber du vergisst, dass es die Blowjob-Phase gibt, die ist nämlich nur ein halbes Jahr lang. Und nach dem halben Jahr hast du keinen Bock mehr, ihm einen Blowjob zu geben.
Das wäre. Also nicht so ein anstrengender Blowjob, wo er dann kommen muss oder so. Aber
darüber reden wir noch.
Darüber, okay. Nee, ich finde tatsächlich das immer sehr schön, also den Penis von meinem Geliebten im Mund zu haben.
Von deinem Macker.
Von meinem Macker, ja.
Okay. Also ich würde dann sagen, dieses Orakel ist eigentlich schon,
es ist schon der andere Typ
gemeint.
Ach so, nee. Aber dann würde es ja bedeuten, dass ich laut dem Orakel nicht mal ein Jahr lang monogam.
Oder fremd gehst.
Ja, das wäre ja dann quasi.
Nach dem Orakel würdest du in den nächsten 300 Tagen fremd gehen. Ja. Oder es würde irgendwie, er würde ausrutschen, du würdest hinfallen.
Und er würde dann auf einmal in dir sein
und dann würde er sagen, oh sorry.
Oh sorry.
Und dann schnell wieder rausziehen. Dann hattest du ihn auch kurz in dir.
Ja. Also ich würde sagen, das war halt so dieses typische Orakel, dass man denkt, man hat die Antwort bekommen, aber es war halt um die Ecke eben eine andere Antwort.
Ja, okay.
Und ich habe jetzt den perfekten Schwanz sozusagen. Und deswegen würde ich sagen, ich bin jetzt 3,5 Jahre lang monogam. Und dann 4 Jahre monogam. Ich würde sagen, ich gebe mir 4 Jahre. Frauen sind aber schon vorher davon ausgeschlossen. Und dann wird es vielleicht zum Thema. Das würde ich jetzt sagen, ist meine Orakel.
Okay, wir müssen das jetzt notieren. Du gibst dir 4 Jahre, ich gebe dir jetzt 2,5 Jahre.
Nee, Anna, ey, komm, du darfst jetzt hier nicht die ganze Zeit nach oben korrigieren.
Na
du
gut.
Hast am Anfang hast du ein bis anderthalb
Jahre gesagt.
Ich
wusste das mit dem Schwanz nicht. Gut,
ach so,
dann halt 2 Jahre. Treffen uns in der Mitte. Dann gebe ich dir jetzt 2 Jahre. Obwohl ich denke, auch das ist echt viel ist, aber das mit dem Schwanz hat mich jetzt überzeugt.
Ja.
Ich gebe dir ja so 2 Jahre. Und unsere Hörenden können hier abstimmen. Wir werden hier, unsere Honey Bunny wird uns unterschiedlichste Möglichkeiten anbieten.
Ja.
Bin gespannt, was ihr abstimmt.
Ja.
Das Spotify-Orakel wird wieder sprechen.
Es wird richten.
Ja, es war irgendwie witzig, jetzt darüber mit dir zu reden.
Ja, ne?
Ich bin, ist noch eine Sache, Fragen, eine letzte Frage.
Ja.
Ist der Macker schon mal fremdgegangen?
Nee.
Weil laut einer Studie ist es so, dass 75, also dass wenn jemand fremdgegangen ist, die Wahrscheinlichkeit bei 45% liegt, dass diese Person Wiederholungstäter ist.
Ja.
Das ist der sogenannte Räuber-Hotzenplotz-Effekt.
Nee, ich glaube, der ist tatsächlich, ich glaube, der ist richtig durch monogam. Also ich weiß nur von einer sehr langen Beziehung, die er hatte. Ich glaube so 7 Jahre oder so, an der er auch gar kein Interesse hatte. Irgendwie mit anderen und so. Also ich glaube, der ist so ein echter Monogami, weißt du?
Boah, ich bin so gespannt, wie dieser Podcast sich entwickelt, wenn du dann monogam bist.
Ja.
Stell dir mal vor.
Dann
reden wir
so,
diese Cookies backe ich jetzt für meinen monogamen Mann.
Wir machen dann immer so Tradwife. Oh, das könnte eine neue Rubrik sein.
Die Tradwife-Rubrik.
Oh, das wäre so eine schöne Rubrik.
Schreibt uns, was für Rubriken ihr euch wünscht im Zusammenhang mit Lenia jetzt.
Oh mein Gott, okay, ich muss mir auf jeden Fall Sachen überlegen für diese Tradwife-Rubrik. Das fände ich eine richtig geile Rubrik. Okay.
Ich schaffe nach einem halben Jahr Beziehung, ihn immer noch heiß zu machen.
Ja.
Du machst einfach so Striptease an deiner Polstange.
Ja, wir überlegen uns mal Sachen. Oder wenn euch da draußen jetzt schon welche einfallen, dann was würdet ihr für Fragen an Lenia Tradwife stellen? Das wird witzig.
So geil. Okay,
ja,
es hat mir Spaß gemacht, mit dir darüber zu reden. Und dann hören wir uns wieder nächsten Freitag.
Ja.
Bis dann.
Ciao.
Tschüss.
Geliebte auf Zeit. Das war's schon wieder mit einer weiteren Folge Geliebte auf Zeit. Und wir freuen uns natürlich sehr, wenn ihr ein Abo, eine Bewertung oder einen Kommentar da lasst. Und wir freuen uns auch immer sehr, wenn ihr die Fragen und Umfragen bei Spotify beantwortet.
Geliebte auf Zeit ist eine Produktion von Lenia Soleil und Luisa in Zusammenarbeit mit Brands and Waves. Produktion Christian, Strategie und Vermarktung Hanna, Redaktion Amelie und bei Instagram unterstützt uns Magdalena.
Und wenn du mal Lust hast auf eine Kooperation oder auch ein Interview, dann kannst du dich gerne per E-Mail melden an kooperationen@brandsandwaves.de. Und wenn ihr mehr dazu hören wollt oder schauen wollt, wie ihr uns unterstützen könnt, dann schaut gerne in die Shownotes, da sind alle Möglichkeiten verlinkt.
Bis nächste Woche Freitag, wenn es wieder heißt, hallo ihr hedonistischen und abenteuerlustigen Menschen.